Endzone, der DAZN NFL Talk.
Hallo zu einer speziellen Ausgabe, denn es ist einiges los und wir werden auch eine Menge Spaß haben. Hallo Christoph Stadler und schön, dass ihr und vor allen Dingen auch du, Christoph, natürlich mit dabei seid zur NFL Endzone, der DAZN NFL Talk. Heute Thema Fantasy und allerdings auch einige Nachrichten aus der NFL, denn die Roster-Cuts standen ja an, Christoph.
Ja, Flo Hauser, erstmal ein herzliches Willkommen auch an dich. Spezialfolge, jetzt bin ich gerade kurz zusammengeschnappt. Es ist eine spezielle Folge, weil Fantasy ist, da freuen wir uns richtig immer drauf.
Eine reguläre Spezialfolge.
Du bist auch ein spezieller Podcast-Kollege, von daher alles gut. Habe jetzt schon angesprochen, also unsere vier Preview-Folgen sind durch, die könnt ihr auch nochmal anhören. Ist natürlich auch schon ein bisschen was passiert nochmal, wobei ganz veraltet sind sie auch nicht mehr. Könnt ihr nochmal reinhören als Vorbereitung auf die Saison, die ja bald beginnt. Also ist nicht mehr lang. Und heute widmen wir uns dem Thema Fantasy, Football. Welche Spieler soll man nehmen? Lieber die Finger weglassen. Wen kann man mal nehmen? Aber das schon gesagt, wir müssen vorher noch auf News schauen, weil da ist richtig viel passiert. Gerne auch, da bin ich ja dafür Verantwortliche, folgt dem Podcast, lasst gerne auch eine Sternebewertung da. Und immer gerne auch der Hinweis nochmal an euch, gebt uns Feedback. Aber jetzt müssen wir reingehen, weil es sind verdammt viele News.
Die News.
Ja, du hast schon gesagt, Flo, die Roster-Cuts standen an dementsprechend. Wir wollen jetzt nicht über alle Roster-Cuts sprechen, sonst dauert die Episode 400 Stunden. Ganz wichtig, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist so viel passiert, da kann jetzt nicht alles angesprochen werden. Bei den Roster-Cuts trotzdem gab es natürlich vor allem aus deutscher Sicht schon erwartbare und auch ein bisschen blöde Nachrichten. Jakob Johnson, das Kapitel bei den Giants ist schon wieder Geschichte, wurde entlassen. Ich habe bei ihm im Podcast noch reingehört mit Mark und Socha, wo er ein bisschen erzählt hat, wie das alles gelaufen ist. Hat er zwei Preseason-Spiele absolviert und ist jetzt schon wieder raus. Also Daumen sind gedrückt. Wir hätten uns ja schon gefreut, wenn er nach München gekommen wäre, aber erstmal ohne Team, Jakob Johnson. Daumen sind gedrückt, dass da noch einer anspringt.
Ja, entweder irgendwie bei den Giants oder auch irgendwo anders, vielleicht im Practice Squad.
Das wäre noch eine Möglichkeit,
guten Eindruck hinterlassen. Jakob, wir drücken dir die Daumen und vielleicht kriegen wir dich ja auch nochmal für eine Folge und dann können wir auch in Ruhe drüber sprechen. Aus deutscher Sicht auch der Offensive Lineman Lorenz Metz von den Tampa Bay Buccaneers hat es nicht in den finalen Roster geschafft, aber auch der sollte wohl im Practice Squad landen bei den Bucks. Als internationaler Spieler gibt es ja dann nochmal einen extra Spot.
Genau, wir nehmen Mittwochnachmittag auf. Vielleicht ist es mittlerweile schon klar, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, haben die Bucks eigentlich schon gesagt, wird
wichtiger Hinweis,
Metz im Practice Squad als dieser internationale Spieler landen. Genauso wie Kilian Zierer, auch der ist O-Line-Spieler bei den Houston Texans, wurde auch gecuttet, wird da auch in diesem Practice Squad landen. Marcel Dabo von den Colts, Safety, dasselbe Spielchen wie jedes Jahr, auch gecuttet, wird aber da auch internationaler Spieler im Practice Squad landen. Und auch bei Bernhard Zajkovic, dem Tight End der Cardinals, der Österreicher, wurde es, glaube ich, zum vierten Mal gecuttet. Auch der wird dann im Practice Squad als International-Spieler dann beim Team dabei sein.
Ja, genau. Und der Wide Receiver der New Orleans Saints, ja gerade erst frisch dahingegangen, Equanimeous St. Brown, hat den Cut nicht geschafft. Da wissen wir jetzt noch nicht, in welche Richtung das gehen wird, Practice Squad oder anderes Team. Da gilt es abzuwarten. Wäre aber auch schade. Der hat in der Preseason eigentlich auch in dem Einspiel zumindest
einen Touchdown Eindruck gemacht. Im letzten Preseason-Spiel gegen die Titans noch einen Touchdown, aber hat so dann nicht gereicht, um im Team zu bleiben. Was war noch los? Roster Cuts zweimal, relativ spannend, weil es Kicker betrifft. Auf die Nachricht habe ich ja nur gewartet bei den Green Bay Packers. Anders Carlson wurde entlassen. Der war letztes Jahr auch wirklich schwach. Der hat nur 7 von 33 Field Goals getroffen. Vor allem alles, was dann länger war, war echt furchtbar bei ihm. Im Jahr davor mit Mason Crosby schon wirklich schlecht. Jetzt schaut so aus, dass Greg Joseph der neue Kicker ist bei den Packers. 5 Jahre in der NFL bislang gespielt. Zuletzt 3 Jahre bei den Vikings. Also Anders Carlson, für mich nicht ganz überraschend, gekickt, den Wettbewerb mit Greg Joseph verloren. Hat mich jetzt nicht so sonderlich überrascht.
Schönes Wortspiel, der ist gekickt worden. Auch einen hat es erwischt, Chad Ryland bei den New England Patriots. Da war ja auch ein offener Konkurrenzkampf mit Joey Sly. Bei New England war das in den letzten Jahren immer irgendwie ein Thema mit den Kickern gefühlt. Immer mal wieder andere ausprobiert. Ich erinnere da auch an einen Nick Folk. Jetzt ist also Joey Sly der Mann, der die Dinger kicken wird. Und dann haben wir noch eine Meldung, die du sehr krass findest, hast du ja auch gesagt. Houston entlässt Wide Receiver Noah Brown.
Ja, damit habe ich jetzt... Also es macht irgendwo durchaus Sinn, weil die so dick bepackt sind, aber ich fand Noah Brown, wenn er gespielt hat letztes Jahr, 33 Catches für 567 Yards und 2 Touchdowns und klar wäre der nur die 4., 5. Geige gewesen, aber ich sag's mal so, mir sind da sofort Teams in den Kopf geschossen, wo ich sag, die sollten da mal anklopfen, sowas wie Pittsburgh oder New England, also wenn ich da verantwortlicher wäre, Noah Brown, würde ich zumindest mal anfragen, was da so möglich ist.
Ja.
Bei den Texans irgendwo macht's, nein, was heißt Sinn? Es ist irgendwo nachvollziehbar, weil die halt so wahnsinnig dick besetzt sind in der Offensive, aber ich finde es einen krassen Cut.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also dementsprechend macht es irgendwie vielleicht Sinn. Vielleicht können sie ihn erstmal behalten, aber vielleicht taucht er irgendwo auf. Tim Patrick, der Receiver der Denver Broncos, der ja so verletzungsgebeutelt war in den letzten 2 Jahren, muss man ja sagen, findet eventuell eine neue Heimat, ist jetzt erstmal bei den Broncos raus. Eventuell, Gerüchte halber, Lions, vielleicht auch erstmal Practice Squad, vielleicht aber auch in den normalen Roster. Und sie haben auch Samaji Perine entlassen. Das finde ich sehr spannend, weil das immer ein sehr verlässlicher Typ war, auch Backup war. Und das reicht jetzt offenbar nicht mehr, dass er es nicht mehr in den finalen Roster schafft. Das hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich.
Ja, Patrick hat wohl wieder eine gute Preseason gespielt. Das Problem war, in den letzten Jahren hat sich dann immer verletzt. Lions fände ich extrem spannend, weil der kann schon was. Der hat halt keine Spielpraxis. Und Samaji Perine, ab zurück zu den Bengals. Ich finde, der wird da immer noch gut reinpassen. Ja,
stimmt.
Als Receiving Back, warum nicht? Aber hat mich auch tatsächlich überrascht. Habe ich jetzt auch nicht zwangsläufig kommen sehen. Desmond Ridder bei Arizona entlassen. Ist das für uns eine Überraschung? Der hat diesen Backup-Posten eben nicht bekommen. Ja. Desmond Ridder wird in der NFL es schwer haben.
Der ist verbrannt. Wenn du den Backup-Posten im Konkurrenzkampf gegen Clayton Tune verlierst, dann hat das auch was zu bedeuten, auch wenn der, glaube ich, schon ein Jahr länger da war. Das muss man auch sagen. Aber da ist ja auch ein bisschen was neu. Und dann haben wir noch einen Namen, der letzte Saison immer für Schlagzeilen gesorgt hat, für nicht so tolle sportliche News. Kadarius Toney ist auf der Waiver-Liste gelandet von den Kansas City Chiefs. Da stelle ich mir die Frage, hat er wirklich einen Markt, wenn wir auch Noah Brown jetzt zum Beispiel bei der Wide Receiver-Position mit drin hatten? Bin gespannt, wo Toney landen kann.
Ja, der hatte ja letztes Jahr nicht Werbung gemacht. Brown hat, finde ich, schon Werbung gemacht. Ja, mal schauen, ob Toney irgendwo landet, aber war jetzt auch bei den Chiefs dann nicht so überraschend. Auch wenn er eingesetzt wurde, ich glaube, da haben sie einfach auch bessere, verlässlichere Receiver.
Ja, jetzt auch einen neuen dazu bekommen.
Genau, Juju bleiben wir vielleicht gleich bei den Chiefs, ja.
Guter genau, Punkt. Juju Smith-Schuster ist bei den Patriots vor 2 Wochen ja gecuttet worden, ist jetzt also bei den Chiefs. Ja, ist halt jetzt wieder da.
Genau, also. 2022 hat er echt ein gutes Jahr gehabt. Eigentlich sein zweites ordentliches NFL-Jahr nach diesem Superjahr. Oh Gott, wann war das? Von 2019 bei den Steelers, weiß ich nicht mehr, ist auch egal. Ja, mal schauen, Juju Smith-Schuster kennt natürlich die Organisation, kann als, weiß ich nicht, 4. Option, 5. Option, bei denen wird es mir nicht wundern, wenn es dann irgendwie funktioniert, ja.
Mal schauen, ob dann wirklich bis zum Ende da wirklich bleibt.
Wollen wir jetzt
spannend finde ich. Spannend finde ich dann nur, dass Jared Mayo, Head Coach der Patriots, gesagt hat, als er entlassen wurde, wir wollen einfach nur, dass er fit wird und gesund wird und sich darauf konzentriert. 2 Wochen später ist er bei einem neuen Team, das auch noch ein Contender ist.
Ja.
Merkwürdig, aber gut.
Kansas City hat sich auch noch per Trade Peyton Hendershot, Tight End von den Cowboys geholt. Einfach der Vollständigkeit halber, wenn wir den Chiefs schon sind. Ist jetzt erstmal in Kansas.
Ein Trade, der interessant werden kann, ist der von Wide Receiver Jahan Dotson. Der kommt aus Washington nach Philadelphia. Die Eagles also haben einen Dritt- und Siebtrunden-Pick abgegeben und Jahan Dotson dafür bekommen. Ja, wir haben schon häufig über diesen Receiver-Core der Eagles gesprochen, der sehr fett besetzt ist. Aber es ist halt dann auch ein Backup, den man dann durchaus benutzen kann, der auch durchaus Qualität besitzt. Mal schauen, wie viel Spielzeit er wirklich bekommen wird.
Ja, ich war schon überrascht, als First-Rounder bei den Commanders dann doch jetzt nach 2 Jahren abgegeben, die jetzt sicherlich noch nicht so top waren, wie man es erwartet hat. Aber seine Quarterbacks hießen halt Carson Wentz, Taylor Heinicke, Sam Howell, auch wenn ich ein Howell-Fan bin. Aber es waren jetzt nicht die Top-Top-Quarterbacks. Für Eagles, glaube ich, ein ganz spannender Deal.
Und er hatte ein richtig gutes Spiel und das war das Spiel Washington gegen Eagles letztes Jahr.
Ja, das hilft dann scheinbar auch nicht.
Zum Scouting dann schon ausgereicht.
Die Seahawks haben sich Edge Travis Gibson geholt per Trade aus Jacksonville, weil Uchenna Nwosu immer noch verletzt ist, geben dafür einen späten Draft-Pick ab. Der hatte eigentlich erst im März diesen Jahres bei Jacksonville unterschrieben, kam da von Tennessee, jetzt also weiter zu den Seahawks, die da nochmal Bedarf haben nach der Knieverletzung von Nwosu, der ja eigentlich da sehr fest eingeplant wäre im Test gegen Cleveland am Samstag sich noch verletzt. Der Ausfall tut definitiv weh. Gibson hatte 2021 mal 7-6. Danach jetzt nicht mehr so produktiv. Die mussten halt irgendwas machen, personell einfach, dass dann nochmal einer mit dazukommt. Aber natürlich kein 1-zu-1-Ersatz, ganz und gar nicht.
Spannende Nummer bei den Green Bay Packers. Die haben sich Malik Willis von den Tennessee Titans geholt für einen 7. Runden-Pick fürs nächste Jahr. Ein Backup-Quarterback, der mal hieß, das könnte vielleicht wirklich mehr werden in der NFL. Geht jetzt also zu den Packers, finde ich sehr spannend. Spät in einer Preseason, das hat natürlich auch seine Gründe. Aber ich finde, das ist ein ganz interessanter Fit für die Green Bay Packers, weil es insgesamt in diese Spielweise, wie Jordan Love das Ganze auch angeht, auch wenn vielleicht Malik Willis noch nicht so den Arm hat, logischerweise, aber grundsätzlich ist das so ein Backup, der dann ähnlich daherkommt, rein sportlich, wie dein Nummer 1 Quarterback. Also das macht für mich durchaus Sinn.
Ja, Sean Clifford hatte wohl ein nicht so gutes Camp, deswegen dann eben diese Reaktion drauf bei den Titans, wo Willis ja herkommt, hat sich Mason Rudolph mit einem guten Camp zur Nummer 2 hinter Will Levis etablieren lassen oder etablieren können. Ja, macht dann wahrscheinlich Sinn. Und den nächsten Trade, den lasse ich auch dir, weil den hast du so sehnlichst erwartet. Also nicht, dass er zu den Titans geht, aber was die Rams machen mit Ernest Jones.
Ja, also sehnlichst erwartet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja.
Aber du hast auch gewartet, dass er kommt, um in die News reinzupacken, ja.
Genau. Ernest Jones für ein 6-Runden-Pick von den Rams zu den Titans. Die Rams bekommen einen 2026er 5-Runden-Pick. Ja, der wollte einfach weg. Das hat nicht mehr gepasst. Ist so ein passabler Typ auf jeden Fall. Gibt den Titans nochmal mehr Tiefe. Mehr aber auch nicht, finde ich.
Ja, also, und die Rams zahlen halt Inside Linebacker nicht mit so viel Kohle, deswegen
ganz genau. Also das macht dann schon Sinn für beide Seiten und den Titans wird er helfen. Mal schauen, wie feiern er auch Spiele dann starten wird. Gucken wir mal.
Zwei schnelle News. Letzte Woche noch kurz nach unserer Aufzeichnung. Bo Nix, der neue Starting Quarterback von den Broncos. Auch nicht so überraschend. Glückwunsch dazu. Und Ja'Marr Chase hat am Sonntag das erste Mal wieder mit den Bengals trainiert. Der war im Hold-In, also war an der Facility, hat aber halt nicht mittrainiert, war auf dem Trainingsgelände nur. Fanden ja über neuen Vertrag, aber gutes Zeichen für die Bengals, ist jetzt im Training wieder mit dabei. Also da geht's drum, den Vertrag zu finden, aber er wird dann spielen.
Was Ja'Marr Chase auf jeden Fall machen wird, ist den Vertrag oder die News ausdrucken, was die CeeDee Lamb-Verlängerung betrifft und damit zum Front Office gehen, zum General Manager bei den Bengals. Denn die fetteste Nachricht natürlich ist, CeeDee Lamb hat verlängert bei Dallas. Endlich, liebe Cowboys-Fans, 4 Jahre, 136 Millionen, 100 garantiert. Und das macht natürlich dann die Tür auch für einen Ja'Marr Chase nochmal auf. Die Zahlen sind soweit ich glaube, zweit- oder drittbester. Ich habe es mir eigentlich aufgeschrieben.
Das ist der zweiteuerste Nicht-Quarterback-Vertrag. Jefferson verdient noch 4 Millionen mehr, aber es war auch klar, dass er nicht über Jefferson geht. Er bekommt 38 Millionen per Signing-Bonus. Das ist Wide-Receiver-Rekord. Also, dass Lamb die Kohle auch wert ist, so bezahlt werden muss, dass er nicht vor Jefferson landet, dachte ich schon, dass es genauso um 4 Millionen hin deichseln. Ja, absolut verdient.
Trotzdem finde ich es immer noch merkwürdig, dass es so lange gedauert hat. Und warum die Cowboys es nicht schon viel früher hätten forcieren wollen, weil vielleicht hätten sie sich dann ein paar Millionchen gespart,
wenn
sie vor der Jefferson-Verlängerung machen. Aber egal. Ja. Kommen wir zu den weiteren News und das sind leider nicht so schöne, weil es um Verletzungen geht. Ich fange einfach mal schnell an. Bitte. Der Linebacker Julius Welchow von Pittsburgh hat sich im letzten Preseason-Spiel verletzt. Eigentlich auch durchaus auf sich aufmerksam gemacht.
Da hatten wir auch schon Hoffnung, dass von den Steelers in der Preseason.
Genau, dass er da wirklich vielleicht sogar einen Starterposten bekommen könnte. Ist jetzt auf der Injured Reserve Liste und damit steht aber leider auch fest, dass er diese Saison nicht mehr auf dem Feld auftribbeln wird.
Ich weiß nicht, wie versprochen, Starterposten glaube ich jetzt nicht, aber dass er vielleicht ins Roster schafft, ins 53-Mann-Roster.
Ja.
Starterposten wäre tough.
Nein.
TJ Watt ist nicht so gut.
You never know.
Weiter geht's. Von den Packers eine schlechte Nachricht. AJ Dillon, der zweite Quarterback mit Nackenverletzung raus. Heißt auch mehr Snaps für Marshawn Lloyd, der ist dann der Nummer 2 Back, der Drittrunden-Pick von 2024 und Elijah Mitchell, unbekannte Verletzung, ich habe zumindest nichts gelesen bei den Niners, ist raus, heißt größere Rolle für Jordan Mason, zwei Nummer 2 Running Backs, die quasi die Saison von draußen zuschauen müssen.
Mhm. Ja, leider. Gerade bei Packers ist jetzt alle Hoffnung auf Josh Jacobs gesetzt. Das könnte auch für Fantasy interessant werden gleich. Bei den Dallas Cowboys, der Cornerback Deron Bland, der diese Rekorde gebrochen hat mit seinen Pick-Sixes in der vergangenen Saison, wird erstmal 6 bis 8 Wochen ausfallen mit einem Ermüdungsbruch, Stressfraktur, wie man es auch immer nennen möchte, im Fuß. Das tut ihnen weh. Das ist einer, der ein Ballhawker war, allerdings in der Man-Coverage ja auch so seine Schwächen hatte, darüber haben wir auch schon gesprochen. Trotzdem ist er einer, der Starter sein kann und fällt jetzt aber erstmal fast eine halbe Saison aus.
So ist es. Arizona, die Cardinals, auch da gab es ja schon mit Ojulari diese Hiobsbotschaft mit Kreuzbandriss raus. Jetzt haben sie auch ihren First-Rounder, Darius Robinson an der Defensive Line verloren, müssen auf den verzichten, hat sich an der Wade verletzt, wurde auf IR gesetzt und fällt damit jetzt mindestens mal 4 Spiele aus. Hatten sie, glaube ich, schon jetzt Hoffnungen nach der Ojulari-Verletzung, also der Nächste, der da an der Line erstmal ausfällt. Nicht die ganze Saison, aber erstmal ausfällt.
erstmal ausfällt, ist das Stichwort bei dieser Pub-List, ja, also bei der Liste, wo man Spieler draufpackt, die dann eine gewisse Zeit nur ausfallen, wenn sie da vor Saisonstart draufstehen. Und kurioserweise habe ich das Gefühl, dass das diese Saison und vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Tagen eben, weswegen wir diesen News-Part machen, viel mehr waren als letztes Jahr. Angefangen mit Nick Chubb, der erstmal drauf bleibt, damit sicher die ersten 4 Wochen ausfallen wird in der Saison. Schauen wir mal, wie die Nummer weitergeht und dann noch viele weitere, Christoph.
Genau, Nick Chubb wollte man mitgeben, weil letzte Woche haben wir über die AFC North gesprochen. Ja. TJ Hockenson, der ausfällt, aber es war auch zu erwarten, der wird noch länger ausfallen. Bei den Vikings haben wir auch letzte Woche besprochen, aber auch zum Beispiel bei den Dolphins. Bradley Chubb, ganz wichtiger Pass-Rusher, oder auch Odell Beckham Jr., der die ersten 4 Spiele mal fehlen wird. Auch da gibt viel, viel mehr, aber alle aufzuzählen wäre jetzt zu viel. Wir haben uns einfach mal die rausgegriffen, weil es eben gerade bei den Dolphins natürlich schon herbe Verluste sein können, ja.
Ja, definitiv. Könnt ihr dann auch nochmal schauen, ob es euer Team auch betrifft. Dann gab es noch ein paar Sperren, die gehören ja leider zur NFL auch irgendwie dazu. Arizona Wide Receiver Say Jones verpasst die ersten 5 Saisonspiele. Gab es wohl, ja, wegen häuslicher Gewalt eine Verhaftung oder einen Polizeieinsatz.
Genau, also noch bei den Jaguars war.
Bei den Jaguars sagen, war.
Nicht im Cardinals-Trikot oder Cardinals-Zeit. Ja.
Und der wird erstmal 5 Spiele raus sein. Sportlich gesehen natürlich durchaus ein Verlust, finde ich, auch
absolut.
Für die Cardinals. Und ja.
Ja, und da hat halt die NFL wieder durchgegriffen, weil die Anklage wurde fallen gelassen, aber die NFL hat eben dann wie immer selber drauf geschaut und ihn jetzt 5 Spiele gesperrt. Genauso wie der Rams O-Liner Alaric Jackson, der für 2 Saisonspiele gesperrt wurde. Da sind die Gründe nicht ganz so klar. Also bei Zay Jones ist eine Vermutung, aber damit wird es wahrscheinlich zusammenhängen. Aber auch Jackson hat gegen die Personal Conduct Policy verstoßen. 2 Spiele jetzt raus. Und zum Abschluss noch eine ganz traurige Nachricht bei den Baltimore Ravens. Das haben wir auch letzte Woche angesprochen, als der O-Line-Coach, als ich ja erzählt habe, dass der erkrankt nicht mit dabei ist. Ja. Joe D'Alessandris ist jetzt mit 70 Jahren verstorben. Der hatte im Sommer eine OP. Der Gesundheitszustand könnte eben damit zusammenhängen, dass der rapide schlechter wurde und nach einer Krankheit eben jetzt leider verstorben. Deswegen, da sind unsere Gedanken bei der Familie, bei den Ravens. Soll ein ganz toller Typ gewesen sein. Joe D'Alessandris schaut jetzt von oben zu, was die Ravens dieses Jahr so machen.
So ist es. Ruhe in Frieden und immer blöd, so eine Nachricht. Wir werden trotzdem jetzt weitermachen mit unserer Fantasy-Folge und freuen uns auf einen besonderen Gast.
Fantasy Football.
So, dann kümmern wir uns also um das Thema Fantasy Football und in der Geschichte, in der langen Geschichte unseres Podcasts, die wir haben, habe ich mich noch nie so wenig über einen Gast gefreut wie heute. Nein, natürlich Spaß beiseite. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Julian Engelhardt, The Zone-Kommentator für die NFL in unserer NFL Endzone regelmäßig zu hören. Und Christoph, Ehre, wem Ehre gebührt. Was ist er?
Unser Endzone Fantasy League Gewinner. Und ich glaube, das war ja die erste Ausgabe in dieser Größe, die wir gespielt haben. Deswegen, du bist quasi der Premieren-Champion schlechthin. Herr Engelhardt, herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut.
Vielen Dank. Und genau deswegen wahrscheinlich auch die Einleitung von Flo. Gegen wen hat er natürlich verloren?
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage, nämlich Finale interessiert mich gar nicht so. Erzähl doch mal kurz das Halbfinale. Wir wissen, das Halbfinale ist immer eigentlich das, was zählt. Wie war das denn so?
Ich habe, glaube ich, gegen einen gewissen Flo Hauser gespielt und ich sag nur 2 Worte. George Pickens.
Ja, da kotze ich immer noch im Strahl, ehrlich.
Der hat das entschieden, oder was?
Ja, ich kann, wow. Also wirklich, der hat das ganze Jahr über, okay, das ist vielleicht übertrieben, aber eigentlich ist es so gewesen, das ganze Jahr über nicht viel gerissen. Und ich hatte jetzt auch nicht den besten Kader, aber trotzdem ins Halbfinale gekommen, ne? Muss man ja auch erstmal schaffen, nochmal mir selber auf die Schulter klopfen, weil er die Szenen. Aber an dem Tag, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, Julian, aber ich glaube, es waren 2 oder 3 Catches für 145 Yards und 2 Touchdowns und der hat mich dann rausgekegelt. Ansonsten hättest du den nicht gehabt, wer weiß, wie es ausgegangen wäre.
Nein, also Glückwunsch euch beiden für den Playoff-Einzug. Als Playoffs gespielt und war ich schon längst im Fantasy-Urlaub, hab auf den Bahamas mit Schweinen getaucht, Pina Colada getrunken. Von daher herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr seid tolle Fantasy-Spieler. Ich höre euch jetzt zu, was ihr so zu sagen habt. Nein, Spaß beiseite. Heute geht's wirklich drum. Natürlich hier geballte, zumindest 2/3 Fantasy-Expertise. Ich nehme mich da absolut raus. Aber wir wollen es wieder so angehen, Flo. Und zwar, wir haben die Positionsgruppen logischerweise und uns dann entschieden, wieder diese 3 Kategorien zu machen. Erste Kategorie, nimm ihn, da machst du nichts falsch. Die 2. Kategorie, lass lieber die Finger weg, da machst du was falsch. Und die 3. Kategorie, Sleeper ist so ein schlechtes Wort, aber Vielleicht kann man es überschreiben, kann man mal machen. Holt euch den unter Umständen mit gewissen Einschränkungen. Oh, das ist ein sehr langer Ausdruck dafür, für die dritte Kategorie.
Ja, die lässt sich auch lässt sich schwer abkürzen, aber genau das trifft. Also eigentlich so, wie man es kennt, so ein Dark Horse irgendwie, was aber eigentlich vielleicht gar keins ist, also der schon noch bekannter ist. Kann aber auch einer sein, den wirklich niemand kennt. Also wir werden sehen, wen wir da alles so haben. Ich bin da wirklich gespannt, was da von euch beiden so kommt.
Ja, komm, geh mal rein. Ich bin echt gespannt, die letzten Tage schon. Ich bin so gespannt, was ihr habt für Blödsinn.
Ich wollte noch einen Satz sagen. Es ist wirklich, finde ich, meine Lieblingsfolge genau aus dem Grund. Und ich bin echt gespannt, was der amtierende Champion der NFL Endzone Fantasy Liga zu bieten hat. Denn die Fallhöhe ist natürlich extrem hoch, Herr Engelhardt. Ne?
Dieses Jahr wird es der letzte Platz. Hundertprozentig.
Nein, da bin ich schon beim Pina Colada schlürfen und mit Schweinen tauchen auf den Bahamas. Aber egal, lass uns mit den Quarterbacks starten. Ist meistens auch, sind wir ganz ehrlich, die unspektakulärste Kategorie, auch wenn es die wichtigste Position in echt ist. Ehre, wem Ehre gebührt. Julian, welchen Quarterback muss man aus deiner Sicht nehmen?
Ich gehe mit keinem so obvious Quarterback, sondern mit Kyler Murray. Oh. Der wird sein Bounceback-Jahr haben. Nach dem Kreuzbandriss hat man in der letzten Saison schon gemerkt, das läuft wieder richtig gut, seitdem er dabei ist. Und er kriegt einen absoluten Top-Receiver an die Seite gestellt. Der könnte vielleicht später nochmal fallen bei mir. Und deswegen sage ich Kyler Murray.
Ja, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Flo, du warst ja deutlich weiter in dieser Fantasy-Saison als ich. Aber ich gehe rein, weil ich finde es spannend, dass du ihn in dieser Nimm-ihn-Kategorie hast. Kyler Murray ist bei mir auch auf dem Zettel in der Kann-man-mal-machen.
Same, plus eins.
Oh, wow.
Ja, Tatsache.
Weil ich glaube auch, dass wir, also als er gespielt hat letztes Jahr, war es ja sehr, sehr ordentlich. Und da kam er ja von einer schweren Verletzung, von einem Kreuzbandriss zurück. Und ich glaube auch, dass diese Offense viel, viel besser ausschauen wird. Der wird Fehler machen, was in echt, da sind wir wieder beim Thema, nicht so dolle ist. Fantasy-technisch wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ich glaube auch, dass Kyler Murray echt ein guter Pick werden könnte.
Genau, vor allem, weil er eben auch laufen kann. Und das ist für Fantasy eben sehr, sehr wichtig.
So, Herr Hauser, jetzt Ihr Pick.
Ja, also bin ich dabei, den habe ich auch, so kann man mal machen. Ich habe etwas gemacht, was untypisch ist, finde ich, weil ich erst mit Christoph privat darüber gesprochen hatte, das Stichwort Rookies. Bin aber der Meinung, mit all dem, was wir uns angeguckt haben, habe ich mir die beiden, wenn ich darf, mit Verlaub aufgeschrieben, Rookies, Quarterbacks Jaden Daniels und Caleb Williams.
Als nimm ihn.
Also ja, als nimm
ihn, wow, für Fantasy. Ja. Wie seid ihr in die Player? Ihr seid absolut bescheuert.
Respekt. Man muss Dinge anders machen. Nein, ich glaube tatsächlich wirklich, also Caleb Williams, ich glaube, da braucht man nicht großartig drüber sprechen, was der alles für eine Fähigkeiten besitzt. Und was wir auch, klar, immer Preseason, bla bla bla, Training Camp, bla bla bla. Aber da ist er auch nicht umsonst da so früh gepickt worden. Das ist auch schon mal in die Hose gegangen. Da kennen wir auch genügend Quarterback-Klassen. Aber ich glaube, mit dieser Offensive und mit den Waffen, die er bekommen hat, kann da echt was möglich sein. Und auch er ist einer, auch wenn er ein bisschen größer ist als zum Beispiel ein Kyler Murray oder sowas, der auch dann laufen wird und dementsprechend für Fantasy ja wichtig sein wird. Und Jaden Daniels fast ähnlich, vielleicht nicht auf dem ganz hohen Niveau, finde ich. Deswegen habe ich den noch so in Klammern dahinter gesetzt. Das Einzige, was mir halt Bauchschmerzen bereitet, ist halt diese Rookie-Thematik, weil das kann natürlich auch voll in die Hose gehen. Aber wenn die da sind, so als zweiter Quarterback, würde ich die auf jeden Fall in mein Team holen.
Oh, wow. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr die Kategorie noch nicht verstanden habt, aber interessanter Start schon mal.
Aber auch da gehe ich mit. Also jeder kann natürlich jetzt sagen Mahomes, aber das wäre ja langweilig. Und eben. Caleb Williams hatte ich mir auch überlegt. Da glaube ich auch, der wird eine Top-Saison spielen. Bei Jaden Daniels bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Washington hat zwar massiv in die O-Line investiert, aber
ist Receiver immer noch keine etc. Top-O-Line.
Das wird schon knapp.
Na, spannend. Also für mich ist gar nicht mehr Holmes der obvious Pick, sondern Josh Allen, weil der wahrscheinlich seinen Rekord von, was waren es, 15 Rushing-Touchdowns pulverisieren wird, weil er es machen muss. Das ist schon mein Hot-Take. Ich nehme einen, der von der Achillessehnenverletzung zurückkommt. Der ganz große Hoffnung hat. Natürlich ist es nicht Aaron Rodgers, Kirk Cousins. Ich glaube, dass seine Spielweise, genauso wie bei Rodgers, schon dafür gemacht ist, von so einer Verletzung zurückzukommen. Ich glaube, bei Cousins wird es besser funktionieren. Der braucht eine gute O-Line. Hat er. Der hatte, also auf dem Papier schon länger, haben die Falcons gute Waffen. Aber ich glaube, Cousins ist der Erste, der sie wirklich einsetzen kann. Die haben einen sehr einfachen Schedule. Wird sich auch zeigen, ob das wirklich der Fall ist. Aber jetzt nicht die Übergranatengegner. Und diese Pass-Heavy-Offense mit diesem neuen Offensive-Coordinator, mit Zach Robinson, die werden auch viel mit drei Wide-Receivern spielen. Also die ist prädestiniert für Kirk Cousins, Ziele zu finden. Und also bei dem habe ich extrem große Hoffnungen, dass der auch fantasy-technisch richtig abgehen wird, weil der richtig gut war bis zur Verletzung bei den Vikings.
Macht Sinn. Ja.
Macht Sinn, ja. Ich wollte nur warten, was Julian dazu sagt, aber das ist genau die richtige Begründung. Und Kirk Cousins als am Ende des Tages guter Pocket Passer, da kann man das schon mal machen, definitiv. Ich weiß nicht, wen ihr noch habt, ob ihr noch ein paar habt. Ich hätte eine Frage auch an euch gestellt für die Kategorie. Muss man diese Saison, weil sie letzte Saison uns Spaß bereitet hat, aber wir reden natürlich über Fantasy Football, muss man diese Saison Tua Tagovailoa nehmen?
Müssen.
Schweigen. Okay, Frage beantwortet.
Naja, sagen wir mal so, der wird dir Fantasy-Punkte holen, ne? Gar keine Frage, weil die Offense weiterhin stark sein wird. Ob das jetzt der beste Quarterback, aber da wirst du jetzt auch nichts verkehrt machen, glaube ich, mit Tua, ja. Weil die Offense halt wieder gut funktionieren wird. Aber nicht nur wegen Tua ist in Fantasy völlig egal. Aber natürlich, ich glaube, dass jetzt, wenn du mit Tua rauskommst, danach nicht sagst, Mensch, ich brauche noch 3 Quarterbacks, weil das wird eine Taylor Katastrophe. Das ist kein Desmond Ridder.
Ja gut, den haben wir in den Nachrichten schon gehabt, den gibt es ja jetzt nicht mehr erstmal, vorerst.
Ja. Ja, also als Top 5 sehe ich ihn vielleicht nicht, aber zwischen 6 und 15 machst du da, glaube ich, gar nichts falsch.
Und da müssen wir immer dazu sagen, das ist halt die Fantasy-Realität und nicht die Football-Realität. Ja. Da schaut es dann immer ein bisschen anders aus, aber Fantasy-technisch, glaube ich, gibt es da wenig Probleme, denn da bin ich jetzt schon mehr gespannt. Sollen wir zur Kategorie Finger weggehen?
Ja.
Weil da haue ich gleich schon mal die zwei Namen raus, die komplett obvious sind. Also Daniel Jones, nicht nur nach der Preseason. Ich habe einfach zu große Bedenken bei ihm. Malik Nabers, ja, geilen Receiver jetzt dazu bekommen. Aber ich habe bei ihm allergrößte Bedenken, dass auch er seine Laufform wieder bekommt. Und der zweite ist, das wird einfach jetzt durchgehend, Deshaun Watson. Ist kein NFL-Quarterback, Ende.
Also bist du jetzt bei kann man mal machen oder bei nicht?
Nein, Finger weg, definitiv Finger weg.
Ja, okay,
kann man mal machen.
Gut.
Absolut,
ja,
Finger weg. Weg.
Ja, okay, verstehe ich. Julian, wie siehst du's?
Daniel Jones steht bei mir ganz genauso. Ich war noch nie ein Fan. Ich glaube, in dieser Saison wird es tendenziell eher noch schlechter als vor. Also vor 2 Jahren hatte er ja die einzig wirklich gute. Deswegen hat er auch dann den neuen Vertrag bekommen.
Das stimmt.
Und letzte Saison, klar, war natürlich auch verletzt. Aber das ist schon insgesamt dürftig gewesen in seiner gesamten Karriere. Gehe ich komplett mit.
Kleine Preisfrage an euch. Wann hatte Daniel Jones mehr als 2 Touchdown-Pässe in dem Spiel?
Nie.
Doch, gab's. Nicht oft, aber gab's. Der hat ein Spiel mit 5 Touchdown-Pässen.
Es müsste Oktober, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Dezember 2019, das war das Spiel mit 5 Touchdown-Pässen in Washington.
Ah, krass, ja.
Das ist schon her. Natürlich kommen Verletzungen dazu, aber das ist schon eine Weile her.
Also ich habe mit all dem Daniel Jones eher in der Kategorie, kann man vielleicht mal machen.
Boah,
nee. Weil ich glaube tatsächlich, diese Offensive mit Malik Nabers und sowas und Christoph kennt das von Woche zu Woche, Daniel Jones wird für mich immer schlechter gemacht, als es ist. Jetzt sind wir aktuell an einem ganz untersten Regal angekommen, was die mediale und außermediale sportliche Wahrnehmung Daniel Jones betrifft. Aber ich finde, für Fantasy könnte man noch darüber streiten. Aber gut, ich habe aber noch was anderes, worüber ich mich wahrscheinlich mit Christoph vor allen Dingen streiten werde, bei dem Thema Finger weg, wenn ich darf.
Okay.
Und zwar Fantasy-wise, Freunde der Sonne.
Es geht hier nur um Fantasy, ja.
Es geht hier nur um Fantasy. Wir haben es, glaube ich, schon 100-mal gesagt. Leute, eins noch, es geht um Fantasy. Finger weg von Josh Allen.
Boah.
Ja, nee. Viele Rushing-Touchdowns, auch Double Digits in den letzten 2 Jahren. Absolut okay.
Nein.
Absolut wichtig für Fantasy. Aber warum komme ich da drauf? Weil ich diesen Braten, das hatten wir in unserem Previews ja auch, könnt ihr nochmal euch natürlich anhören, da ist mir irgendwie zu viel Veränderung, zu viel andere Sachen, die bei den Bills irgendwie passieren. Ich habe das Vertrauen in Josh Allen verloren. Ich weiß auch nicht, ob die Receiver, Coleman etc. das Ganze so ersetzen können. Und das sage ich jetzt nicht, um hier eine reißerische Schlagzeile morgen, keine Ahnung wo,
in der Münchner
Merkur zu haben, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, rein für Fantasy ist das mit der Offensive, die Buffalo Bills Offensive wird sich schwer tun. Und ja, Josh Allen, wir haben auch drüber gesprochen und die Bills haben immer eine Antwort gehabt letztes Jahr. Wenn das Passspiel gut funktioniert, haben sie da richtig überzeugt. Auch Josh Allen, wenn das Laufspiel funktioniert, ebenfalls richtig gut überzeugt. Auch Josh Allen. Aber ich glaube, für die nächste Saison ist es rein für dieses Fantasy-Thema keiner, wo man sagt, den brauche ich als Starting Quarterback in meinem Team.
Aber es klingt ja so, dass diese Roster Offense gar nicht funktioniert. Also es klingt ja so, als ob...
Nein, das meine ich ja nicht. Nein, das meine ich ja auch nicht. Aber ich sage, als Quarterback Nummer 1 bei Fantasy, nein. In deinem Team zu haben für eine Bye-Week, wenn der andere nicht kann. Von mir aus.
Okay. Halte ich für einen absolut dämlichen Take.
Ich widerspreche auch bei beiden Punkten komplett vehement.
Okay, ja, schön. Aber darum geht's ja. Also, ja, ich bin da einfach nicht überzeugt. Ich kann es nicht noch weiter ausführen. Ich finde, ich werde ihn nicht als Starting Quarterback nehmen.
Okay, also wenn er verfügbar ist. Stichwort
Red Zone Turnover übrigens. Ne?
Auch was er nochmal hat er letztes Jahr auch und war der Quarterback mit den meisten Fantasy-Punkten und das relativ deutlich, wenn ich es im Kopf habe, weil er halt ja, auch
kann,
selber.
Das kann er nicht nochmal, das schaffen die nicht nochmal.
Ja, aber ich meine, Dix war jetzt gar nicht so funktional in dieser Offense. Wir brauchen es fast nicht zu weit aufmachen. Ich halte es trotzdem für unrealistisch. Und so schlecht sind die. Also sie sind nie eine katastrophale. James Cook hast noch immer mit dabei. Ich finde, Curtis Samuel ist eine gute Wide Receiver Edition. Natürlich ist es keins davon Dix, da brauchen wir nicht reden. Aber
boah. Also vor allem, wenn die Bills in die Playoffs kommen, dann wegen Josh Allen.
Ja.
Ich habe dieses Jahr Zweifel, dass sie in die Playoffs kommen, weil die Division eben sehr, sehr stark ist. Du hast da zwei extrem starke Konkurrenten. Aber wenn, dann liegt es an Josh Allen.
Das können sie ja von mir aus machen. Aber für Fantasy ist es halt Müll.
Okay.
Sie kommen, können ja auch in die Playoffs kommen, aber für Fantasy halte ich es. Curtis, wir haben ja in den Previews drüber gesprochen. Die Offense ist gut, sieht gut aus und die wird auch funktionieren.
Du brauchst nicht nochmal ausführen.
Ich glaube nicht, dass der nochmal so viele
Punkte macht. Es wird nicht besser.
Egal, wir machen mit was anderem weiter.
Ja, Julian, sag du noch deinen, kann man mal machen, Quarterback. Genau.
Das wollte ich damit machen.
Mache ich gerne, schicke ich gleich vorweg. Ist jetzt keiner für die Top 5, Top 10, eher so der zweite Quarterback. Aber ich glaube, Bo Nix könnte eine kleine Überraschung sein.
Mhm.
Der hat in der Preseason gut gespielt und geht vielleicht ein bisschen unter bei den Caleb Williams, Jaden Daniels, auch Drake May, der ja eventuell startet, wissen wir noch nicht. Und ich glaube, die Broncos Offense wird vielleicht ein bisschen besser. Marvin Mims, glaube ich, könnte eine bessere Saison haben, wenn Cortland Sutton mal fit ist. Dann wird er zumindest eine solide Variante.
Also ich würde auch sagen, Josh Allen kannst du als Nummer 1 Quarterback nehmen, dann nimmst du Bo Nix für die Bye Week und dann ist es eine Top-Mannschaft.
Oh Mann, Leute. Nee, aber Bo Nix, ja, voll. Voll.
Ja, also ich müsste ehrlicherweise sagen, Quarterback ist nicht so spannend bei Fantasy. Da kriegst du jetzt nicht deswegen. Eine absolute Graupe, muss man schon auch sagen. Ja, also,
das stimmt.
Und man kann es auch in der Regel nochmal ausbessern, selbst bei Verletzungen.
Definitiv.
Deswegen, also, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir weiter, oder? Das sind für mich die spannenden Positionen dann, Running Back.
Ist ja auch so, weil ich meine, wir könnten ewig diskutieren, aber am Ende machen die Quarterbacks immer genügend Punkte. Auch ein Justin Herbert, von dem zum Beispiel viele sagen für Fantasy, weil der tut einem irgendwie leid, weil bei den Chargers irgendwie wird er ständig nicht vernünftig eingesetzt. Oder Pittsburgh, wo wir noch nicht mehr wissen, wer am Ende spielt. Deswegen gerne, lass uns auf die nächste Position gehen, ja.
Wer mag beginnen? Also den nimm ihn Running Back. Da bin ich gespannt, ob wir alle denselben haben.
Ne? Sicher nicht.
Glaube ich nicht. Dann starte ich einfach mal. Ich gehe mit James Cook.
Okay.
Ja.
Weil ich einfach großer James-Cook-Fan bin in den letzten ein, zwei Jahren. Vor allem letzte Saison war natürlich bärenstark, über 1500 Scrimmage-Yards. Und der hatte nur 2 Rushing-Touchdowns. Das wird, glaube ich, anders in dieser Saison. Der wird sogar eher noch besser.
Der muss ja Josh Allen helfen,
sonst wird das ja nichts. Haben wir, glaube ich, schon diskutiert. Was
Herrlich. Fällt mir jetzt schon, ja.
Flo, bitte?
Ja. James Cook hätte ich mit so in Klammern mit dabei gesetzt. Aber ich bin tatsächlich bei zweien Josh Jacobs. Da bin ich auf deine Meinung gespannt, vor allen Dingen, Christoph. Weil ich glaube, dass er ein absolutes Upside sein wird und ein anderes Gesicht der Packers Offense insgesamt geben kann und dementsprechend auch gerade in der Red Zone, glaube ich, sehr, sehr viele Snaps sieht und Punkte machen wird.
Hängt extrem davon ab, ob er fit ist. Wenn ja, definitiv. Ja, und das ist halt das große Problem, was es bei Jacobs halt einfach gibt. Kriegst du den von 22, kriegst du den von 23. Das ist der Gamble, nenne ich es jetzt mal.
Total.
Und der andere, den man vielleicht. Verletzung ist natürlich auch eher gut für ihn jetzt, klar.
Ja, natürlich, natürlich.
AJ Dillon,
Der andere, der vielleicht auch ein bisschen fallen könnte, weil er letzte Saison einen ganz schwachen Start hatte, Fantasy-wise, allerdings auch auf dem Feld, ist von den Tampa Bay Buccaneers Rashad White. Weil der wird richtig gebraucht werden.
Als in die Nimm-ihn-Kategorie.
Ich kann ja auch sagen,
wir kommen heute nicht zueinander, das ist ja geisteskrank.
Christoph, wir sehen uns heute Abend hier noch in diesem Ort, wo ich hier schon bin, für alle, die sehen es können. Ja, wir treffen uns hier noch zufälligerweise wegen Fußball. Da können wir das Ganze nochmal ausfechten. Nein, Rashad White, sage ich euch wieder, Fantasy-wise, die Bucks werden ihn brauchen, weil er sehr, sehr viele Touches bekommen wird. Der wird gefühlt pro Spiel 20 plus Touches haben bei den Bucks in der Offensive. Und je nachdem, was ihr für eine Variante von Fantasy spielt, auch Points per Reception vielleicht, der wird auch viele Screens und sowas. Und das hat er ab Mitte der vergangenen Saison auch angefangen bei den Tampa Bay Buccaneers. Und das wird er jetzt von Beginn an machen. Deswegen bin ich dabei, dass die Rashad White für ihr Offensivspiel unfassbar groß brauchen. Da komme ich vielleicht auch später bei den Wide Receiver nochmal drauf. Und dementsprechend wird er sehr, sehr viel Touches bekommen. Und viele Touches sind viele Fantasy-Punkte, bestenfalls viele Yards. Wie viel Touchdowns er macht und so, sei mal dahingestellt. Aber die Bucks haben letztes Jahr unfassbar schlecht gestartet mit dem Laufspiel. und ihn dann ins Rollen bekommen. Und ich glaube, das wird diesmal von Beginn an der Fall sein. Deswegen ist das für mich ein Nimm ihn, der aber auch ein bisschen fallen kann auf dem Board, mit Sicherheit, weil ich meine, wir brauchen hier kein CMC und so nennen, das ist eh klar.
Aber wir haben schon die Kategorie, das ist schon klar, ja. Es gibt die Kategorie, kann man mal machen.
Ja, aber deswegen sagt, nein, aber Rashad White ist für mich, wow. Nimm ihn. Weil es wäre doch langweilig, wenn wir jetzt alle sagen, ja, wir nehmen Christian McCaffrey.
Ja,
okay, gut, und den habt ihr aber nicht. Ja, logisch. Dann nehmen wir, was weiß ich.
Ja, so, ich hab den etwas offensichtlicheren Pick. Ich mag es auch lieber so ein bisschen,
ich merk
nicht
schon.
Die CMCs, aber ich komme bei Running Back, ich will jetzt gar nicht reingrätschen, aber ich komme an Breece Hall einfach nicht vorbei.
Das war meine Nummer zwei, ja. Stand auch so in Klammern bei mir.
Breece Hall wird der. Es gibt noch Garrett Wilson, ja, den kann man da auch mit reinnehmen, wahrscheinlich dann bei den Wide Receivers. Aber gehen wir davon aus, dass Rodgers einfach fit ist. Diese Offense, also selbst wenn er nur auf einem Bein spielt, wird diese Offense auf der Quarterback-Position besser sein als letztes Jahr bei den New York Jets. Und Breece Hall war mit einem miserablen Quarterbacks oder mit schlechten Quarterbacks schon richtig, richtig gut. Den haben 6 Rushing Yards zu den 1000 Rushing Yards gefehlt. Der hatte fast 600 Receiving Yards. So ganz, also die Chats sind gut, aber ganz so tief ist der Kader nicht. Also Breece Hall wird, glaube ich, eine Monstersaison hinlegen.
Ja, absolut, absolut. Und das ist für mich ein ganz klares Hot. Und ich finde auch, viele haben ja auch schon diskutiert, ob man, wenn man CMC, der ist ja bei den meisten wahrscheinlich auf 1 weg, wird Breece Hall der Running Back sein, der bei den meisten als erster nach CMC geht,
kann
vielleicht
sogar
vor CMC, wenn sich einer traut. Also dementsprechend absolut richtig in dieser Kategorie, ja.
Tatsächlich für mich die schwierigste Kategorie war Finger weg. Es gibt natürlich immer so Überlegungen, wo du sagst, Julian, du, bei dir war es einfacher. Also ich habe dann schon auch was gefunden, aber ich fand es nicht so leicht wie bei anderen Positionen.
Oh, in dem Fall ist es mir relativ leicht gefallen. Ich würde sogar jetzt meine beiden nächsten mal raushauen, bitte? Weil die unmittelbar zusammenhängen. Und zwar Finger weg ist für mich ganz klar Zeke Elliott. Also da darf man sich jetzt, glaube ich, nicht mehr blenden lassen nach dem letzten Patriots-Jahr zurück bei den Cowboys. Und das geht schwer bergab. Vor 2 Jahren war Tony Pollard eigentlich schon mehr oder weniger die Nummer 1 im Dallas Backfield. Und ich glaube auch, über kurz oder lang verliert er seinen Starterposten. Und deswegen ist für mich denjenigen, den man mal nehmen könnte, Rico Dowdle.
Wow, da sind wir schon wieder zu zweit. Wir haben dasselbe Team dritt. Dann.
Den hab's genau so. Ja.
Das ist stark.
Hab's genau so.
Weil er einfach deutlich mehr Touches kriegen wird. Der hatte letztes Jahr 360 Yards, 2 Touchdowns. Die Zahlen werden deutlich nach oben gehen.
Ich muss schon dazu sagen, ich bin gar nicht so ein Rico Dowdle-Fan, aber einfach wie die Situation ist, genau wie du es gesagt hast. Zeke Elliott wird gerade zu Beginn, der wird dann in der Red Zone, weiß ich nicht, 5 Yards vor der Endzone, da wird er sein Snap bekommen. Der wird vielleicht am Anfang sogar mehr diese Touchdown-Rushes wirklich haben. Aber ich glaube, im Laufe des Jahres auch wird Dowdle die Nummer 1, die klare Nummer 1 im Backfield sein bei den Cowboys. Einfach aufgrund fehlender Optionen. Weil Zeke Elliott ist, kann nicht die Nummer 1 Option sein. Das kann es nicht sein. Ist auch mein kann man mal machen Pick. Rico, da habe ich mehrere, da kommen wir nachher drauf.
Ja, da sind wir schon zu dritt. Weil das, ja, plus 1, alles, was ihr gesagt habt. Christoph, wer ist denn dein Not, wenn du dich schwer tust?
Also ich bin dann schon auf 3 Namen auch gekommen. Ich fange mal von hinten an. Die Andrew Swift und? Bei den Bears, bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt.
Das war mein allererster, der mir eingefallen ist.
Travis Etienne von Jacksonville, weil der mir zwar gut gepunktet hat, aber der hatte, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, der hatte halt 6 seiner 11 Rushing-Touchdowns zwischen Woche 5 und 7, weil er jeweils doppelt gescored hat. Kann auch völlig daneben liegen, aber bei Travis Etienne wäre ich ein bisschen vorsichtiger, bei wem ich wirklich vorsichtig bin und die Finger weglasse, ist Alvin Kamara. Der lebt nur noch von seinem Namen. Der hat eh nie die volle Anzahl an Spielen absolviert. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Der hatte in den letzten 3 Jahren 11 Rushing Touchdowns. 2020 waren es in der Saison 16 Rushing Touchdowns. Da war wirklich überragend und das konnte er auch verletzungsbedingt nicht mehr erreichen. Wird er nicht mehr im Ansatz rankommen. Plus, die O-Line ist eine der schwächsten, vielleicht sogar die schwächste der Liga. Kamara ist bei mir dieses Jahr auf keinem Board zu finden.
Ist ein Auslaufmodell.
Muss man wirklich so sagen. Würde es mich auch nicht wundern, wenn da der Vertrag dann wahrscheinlich nach der Saison oder im Laufe der Saison dann die Nachrichten kommen, geht nicht weiter, weil die ja jetzt noch über, glaube ich, eine Verlängerung sprechen, aber ich glaube, das Segel wird sich drehen oder Wind wird sich drehen.
Ja, Also das sind tatsächlich auch den Kamara hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm und da sagt es schon, das sagt schon viel aus, wenn man nicht mal an ihn denkt, um die ihn in die Kategorie reinzupacken. Wisst ihr, was ich meine?
In gar keine
also versteht, Kategorie. Ja, genau. Versteht ihr, was ich meine? Also dementsprechend schwierig. Aber Swift habe ich mir auch auf den Zettel aufgeschrieben und ich habe noch einen zweiten. Das ist aber auch eher so, den habe ich aufgeschrieben, um euch das auch als Frage zu stellen. Passt perfekt jetzt in dieses Thema Auslaufmodell. Das ist Saquon Barkley für Finger weg eher so in die Richtung. Weil ich glaube, dass der in dieser Eagles-Offense, und wir erinnern uns alle, erstens hat er einen unfassbar laufenden Quarterback, zweitens haben die nach wie vor, auch wenn die Namen nicht mehr so sind wie noch vor 2, respektive 3 Jahren, auch andere Leute, die dann gewisse Snaps bekommen auf der Position. Und drittens hat er bei den Giants gefühlt immer, auch wenn er verletzt war und es sich ein bisschen gedreht hat letzte Saison, alles alleine gemacht. Und das wird er bei den Eagles nicht mehr. Deswegen glaube ich, klar, das wird deren Running Back Nummer 1 sein und klar wird der Punkte machen, aber ich glaube, wir müssen von diesem Saquon Barkley in der Fantasy-Runde 1, den brauche ich, da müssen wir weggehen. Deswegen sage ich eher in den ersten 3 Runden zumindest mal, vielleicht sogar 4, Finger weg, weil ich habe das Gefühl, der wird gar nicht so viel Value bekommen, Fantasy-wise, ne? Muss man ja wieder dazu sagen. Deswegen die Frage an euch.
Julian, gerne.
Ja, insofern gebe ich dir komplett recht, weil sobald die Eagles bis auf 3 Yards ran sind an die Goal-Line, werden sie natürlich eh sneaken.
Ja, aber warte mal ab, da haben wir keinen Jason Kelce mehr.
Ja, das stimmt natürlich.
Für einen Tush-Push.
Darf man nicht vergessen. Aber so ein bisschen kann ich dir folgen. Ich widerspreche dir aber insofern, ich bin ein Saquon Barkley-Fan, aber du hast schon auch recht, nach der Verletzung oder nach den Verletzungen ist es bei ihm nicht mehr so spritzig, wie das zu Beginn seiner Karriere war. Mhm. Deswegen, ich kann den Take absolut nachvollziehen.
Ich bin nicht ganz bei Finger weg, weil ich glaube, dass diese Eagles Offense wirklich gut funktionieren wird mit Kellen Moore als neuem Offensive Coordinator. Ich bin da sehr optimistisch bei denen und ich glaube auch, dass der so einen Running Back hatten sie noch nicht. Also Hurts hatte so einen Running Back noch nicht, deswegen das wird wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen, aber ich glaube, dass das echt gut sein könnte, auch Fantasy technisch, aber ich kann Bedenken durchaus nachvollziehen.
Letzter Punkt dazu, ja auch letztes Jahr, das habe ich mir extra nochmal rausgesucht, hat er nur 3,9 Yards pro Carry gehabt. Und 4,3 Targets pro Spiel in der letzten Saison.
Also natürlich auch andere O-Line.
Das war
andere O-Line.
Ja, natürlich klar. So rein für ihn. Natürlich muss man das ganze Team berücksichtigen. Aber jetzt kommt er eben in diese laufende Quarterback-Geschichte rein. Und was wir bei den Eagles ja immer nicht vergessen dürfen und wo wir ja auch immer darauf warten, was Jalen Hurts da macht. Sie haben einfach richtig starke Receiver nach wie vor. Und auch wenn Jason Kelce weg ist mit der Offensive Line, noch vielleicht kleines Fragezeichen. Aber insgesamt auch da. Also, ja, sie hatten den noch nicht und ich bin gespannt, wie er eingesetzt wird, aber deswegen, weil es mir zu viele Unklarheiten sind, um es vielleicht so besser zu erklären, es sind mir zu viele Unklarheiten, wie er in dieser Offensive vielleicht aussehen wird und deswegen lasse ich da lieber die Finger davon, weil am Ende ärgere ich mich, dass der 2x8 Punkte macht und dann bin ich schon hinten dran.
Aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast, spricht auch unter Umständen für ihn. Bei den Giants war es relativ einfach als Defense, was könnten die wohl machen, wenn Saquon Barkley auf dem Feld ist? Wer könnte den Ball wohl bekommen? Das schaut bei den Eagles jetzt schon anders aus.
Da bin ich auch dabei. Ich kann deine Bedenken bei diesem Take nachvollziehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er komplett explodiert. Ist für mich auch absolut denkbar.
Aber das ist kein obvious Pick auch. Stimme ich schon zu.
Aber Finger weg, ist mir einfach zu viel unklar. Heute bin ich hart.
Ja,
es ist mir einfach zu
Richter gnadenlos ist heute zu Gast.
Ja, das liegt aber auch hier an dem Raum tatsächlich, Christoph, du kennst das. Wenn man hier sitzt, ist es anders. Naja, gut. Lass uns weitermachen. Wo müssen wir weitermachen?
Ja, sag. Einen Namen ins Rennen werfen bei Finger weg. Ich hatte mir nämlich auch mal Raheem Mostert aufgeschrieben. Mhm. Und zwar einfach deswegen, weil ich glaube, der macht nie im Leben wieder 18 Rushing-Touchdowns, eher 6.
Dass die Erwartungen zu hoch sind, das ist ein Finger weg heißt ja nicht, dass die schlecht sind, sondern dass du einfach die andere Erwartungen hast, ja.
Ja, weil A-Chain natürlich auch viel mehr Volume kriegen wird, dann haben die jetzt noch einen Speedster gedraftet, also Mostert wird nie im Leben die gleiche Saison haben.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja.
Ja, ein guter Take. Eigentlich geht es in die gleiche Kategorie wie Barkley, aber da werde ich dafür angekackt, ne? Naja, gut.
Zu Recht.
So ist das hier nun mal. Was haben wir noch? Kann man mal machen, oder? Fehlt noch bei Running Backs. Herr Engelhardt, gerne, wenn Sie starten möchten.
Da war ich ja schon.
Mit der Running Backs hatten wir doch schon. Daudel, wir hatten so nicht. Ja. Also Daudel ist bei mir auch dabei. Ich hätte noch, also ich würde so oder so einfach definitiv darüber nachdenken, einer der beiden Steelers Running Backs. Einfach weil mit Arthur Smith einer kommt, der, also unter Arthur Smith, die Offense letztes Jahr bei den Falcons zu 30% mit 2 Running Backs. Jetzt fehlt Warren noch, wahrscheinlich zum Saisonauftakt, das ist ein bisschen bitter, aber ich glaube, dass der auch wirklich richtig gut da reinpasst und Najee Harris, was man so gehört hat, hat abgenommen, wirkt ein bisschen spritziger alles. Einen von den beiden, glaube ich, macht man nichts falsch. Und eigentlich mein Kann-man-mal-machen-Pick ist Jerome Ford von den Cleveland Browns.
Mhm.
Ja. Weil der hat sich extrem gesteigert letztes Jahr. Nick Chubb, wissen wir ja, fehlt jetzt mindestens mal 4 Wochen. Ich gehe davon aus, dass noch mehr sind. Es ist kein Kareem Hunt mehr da, der eben so ein bisschen die Touchdowns weggenommen hat letztes Jahr. Danach gibt's noch Pierre Strong. Donta Foreman ist nicht mehr da, der wurde jetzt erstmal gecuttet. Vielleicht kommt er noch im Practice Squad nach unserer Aufzeichnung. Aber dieses Backfield heißt im Moment Jerome Ford. Also da würde ich ohne zu zucken auf den gehen.
Ja, ist, glaube ich, ein guter Gedanke, um deinen Running Back Room aufzufüllen und dementsprechend in den ersten Wochen mal zu nutzen. Und vielleicht kann man den ja dann dementsprechend irgendwann später wieder austauschen. Also finde ich einen sehr, sehr guten Take. Man muss dazu sagen, Running Backs kann man mal machen, hat Christoph Stadler ja generell eine Erfolgshistorie in seiner Vita zu stehen.
Kommt jetzt einmal was Positives, dass ich diesen AJ letztes Jahr gecallt habe. Das war es dann auch schon mit den positiven Sachen.
Ja.
Alles
andere
war weiterhin Quatsch. Aber
schön, wie Flo das eingeleitet hat.
Muss man dir schon lassen.
Richter gnadenlos zeigt Herz, haben wir doch schon die Überschrift.
Ja. Da haben wir unseren Titel schon, ja. Ich muss sagen, bei Kann man mal machen, habe ich mich ein bisschen schwerer getan, außer Daudel, den ich ja auch mit auf dem Zettel hatte. Und deswegen habe ich so zwei Jungs, die eigentlich an der Grenze zu hot sind. Deswegen ist es vielleicht, kann man schnell durchgehen bei mir dann in dem Fall. Das ist Sammy White von den Raiders, den du eigentlich nehmen musst, wenn er noch auf dem Board ist, wenn du in einer größeren Liga bist, finde ich.
Weil ich traue dieser Raiders-Offense gar nicht. Ich bin bei dir mit Sammy White. Ich traue gar nicht, also bei den Raiders würde ich echt alle, die nicht Crosby heißen, wollte ich schon Mason Crosby heißen, Max Crosby heißen, und das ist ja in den meisten Ligen nicht der Fall, die Finger davon lassen. Aber ja, ich verstehe, woher das kommt.
Aber vielleicht auch gerade deshalb, ne? Als Running Back.
Ja. Ja, ich verstehe hundertprozentig, woher es kommt.
Ja. Und der zweite ist, das mag vielleicht komisch klingen, das ist Isaiah Pacheco, den ich irgendwie auch so oft an dieser Grenze sehe zu hot, aber vielleicht auch nur kann man mal machen, weil wir es ja auch gehört haben, dass die Chiefs wieder mehr ein bisschen zu dem zurückkommen wollen. Übrigens auch Interview mit Mecole Hardman nach wie vor auf der Plattform zu finden, glaube ich. Dass die auch wieder mehr dieses vertikalere Spiel suchen. Und Pacheco ist, glaube ich, nicht mehr in dem Sinne so viel gefordert wie letztes Jahr, wo ja die ganze Zeit gedroppt haben und so weiter. Und ist vielleicht deshalb nur so ein Kann-man-mal-machen-Typ. Aber wie gesagt, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Deswegen
finde ich aber gut. Hatte ich gar nicht so
viel Schirm, Pacheco.
Aber insgesamt, definitiv, guter Punkt.
Ja. Ja, genau.
Pacheco sehe ich auch relativ hoch als Pick. Also kann man in den Top 10 sogar machen, finde ich. Also als einer der ersten 10 Running Backs.
Ach so, du meinst also nur von den Running Backs in den ersten 10 sozusagen.
Klar.
Ja, okay. Ja. Ja, das meine ich mit dieser Grenze zu eigentlich hot. Ne?
Ja.
Okay, machen wir weiter mit den Receivern, oder?
Da sage ich jetzt gleich mal, ich mache bitte bei Nimm ihn die dritte Position und bei Finger weg die erste Position. Ihr werdet gleich hören, warum. Also, bitteschön, eure Bühne.
Okay. Ja, du hattest ja vorhin schon angekündigt, Julian, dass du einen gewissen Receiver nennen wirst. Ich meine, wir werden jetzt wissen, wer kommt, aber dann darfst du gerne starten.
Ja, ich habe ja schon gespoilert. Jetzt Marvin Harrison.
Was?
Ich bin ein
aus der kalten Hose.
Wahnsinn. Ich bin ein absoluter Believer. Sorry. Vor allem, weil ich, wie wir eben schon gesagt haben, glaube, dass Arizona deutlich besser als Offense funktionieren wird. Und Marvin Harrison wird klar die Anspielstation Nummer 1 vor McBride, dem Tight End. Und ansonsten kommt da nicht so viel. Michael Wilson hast du noch. Aber der wird, glaube ich, komplett explodieren gleich als Rookie.
Wäre für die Offense auch gut, dass er gleich richtig funktioniert. Und ja, ich glaube, den darf man doch, kommt auf anderen welcher Runde, aber den darf man durchaus picken, glaube ich. Ja. Macht man nicht viel falsch, habe ich auch das Gefühl. Aber ich habe auch gesagt, dass Kyler Murray eine gute Saison spielt, dann geht das ja Hand in Hand auch.
Eben. Total. Das trifft übrigens auch so ein bisschen auf meinen Hot zu. Es ist ja eine Receiver-Liga, gerade bei Fantasy, deswegen wir werden jetzt hier, gehe ich mal von aus, auch wenn Christoph erst nach mir dran ist, aber hier kein Justin Jefferson, CeeDee Lamb oder von mir soll noch Devante Adams oder sowas nennen, weil das ist alles offensichtlich. Ich sage für jemanden in einer größeren Liga, jemanden, den man nehmen muss, aus den ähnlichen Gründen, die Julian gerade bei den Cardinals vorgeführt hat, allerdings mit einem schwächeren Quarterback, darüber haben wir schon gesprochen, ist Malik Nabers. Weil das ist für mich einer, der Nummer 1 Go-To-Guy werden wird bei den Giants, ob für Big Plays oder nur Medium oder was auch immer, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, der bekommt seinen Value, der bekommt seine Touches und dementsprechend ist das einer, den man definitiv bei Nimm ihn dabei haben sollte.
Ja, das wird halt keine geile Offense sein, aber die Offense wird halt aus ihm bestehen. Das
ganz genau.
Der wird so wahrscheinlich so Rookie-Reception-Rekorde aufstellen, weil wo soll der Ball sonst hin? Das stimmt schon, ja.
Das ist so ähnlich wie bei, wie hieß er, DeMario Douglas von den Patriots letztes Jahr. Auch eine Kack-Offense und der Einzige, der die Bälle gefangen hat.
Ja,
also insofern.
Aber ich glaube nochmal auf einem anderen Niveau will ich Herrn Douglas nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da ist Nabers nochmal.
Trotzdem hat er mich ins Halbfinale gebracht. So, Christoph.
Von meiner Hummeltruppe könnte ich dir keinen Wide Receiver mehr sagen, aber das ist ein anderes Thema. ja, nimm ihn. Also ich habe ihn vorhin schon mal gesagt, aber ich will ihn nur erwähnt haben. Er ist nicht auf meiner Liste. Garrett Wilson natürlich bei den Jets mit einem normalen Quarterback. Wenn er die Zahlen schon ohne guten Quarterback auflegt, was macht er mit einem guten? Dann habe ich einen, das ist eigentlich meine Nummer zwei auf der Position. Ich will nur mal angesprochen haben, der ist schon ein bisschen wilder, gebe ich zu. Rashid Shaheed von den Saints. Die haben Olave als klare Nummer eins, aber eigentlich ist Shaheed einer für die dritte Kategorie, kann man mal machen. Ich habe ihn trotzdem in die Kategorie gepackt, weil ich glaube, es fallen diese Michael Thomas Yards weg. Das waren auch noch immer über 400 tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Und die werden nicht alle in Richtung Olave gehen. Da wird Shaheed einiges abbekommen und auf Receiver, die haben einen A.T. Perry noch, das ist die Nummer 3. St. Brown wurde ja gecuttet. Ein Cedric Wilson, ein Juwan Johnson auf Tight End. Also ich glaube, dass Shaheed, also wir sprechen auf jeden Fall mal von einer 1000-Yard-Receiving-Saison. Ich gehe da sogar, dass da nochmal eine 1-1 davor ist.
Mhm.
Ich glaube, Olave und Shaheed, Olave und Shaheed werden richtig abgehen.
Mhm, um einen NFL-Endzone-Moderator zitieren zu dürfen. Du weißt aber schon, dass es hier auch die Kategorie kann man mal machen.
Ich hab's ja gesagt, dass er eigentlich daran geht, aber ich will ihn da reinpacken.
Okay. Ja, interessant. Glaubst du wirklich, Olave und Shaheed werden beide durch die Decke gehen, wenn wir noch nicht mal wissen, wer am Ende des Tages an der Center steht? Irgendwie die und K und Rattler und keine Ahnung. Also,
vielleicht war ich ein bisschen sehr optimistisch, aber dieser Unterschied zwischen Olave und Shaheed wird von den Yards beispielsweise nicht mehr so deutlich sein wie dieses Jahr.
Verstehe.
Also wie in der abgelaufenen Saison. Dass die sich definitiv annähern, vielleicht hat der andere dann 1200, der andere 1000, keine Ahnung, ist dann auch egal, aber ich glaube Shaheed, den würde ich jetzt nicht in den ersten drei Runden picken als Wide Receiver, aber wenn der irgendwie noch auf dem Board dann ist, würde ich zuschnappen. Und ich bin kein Saints-Fan. Man mal machen.
Das stimmt. Ja, aber witzig, um da vorzugreifen, bei kann man mal machen, habe ich dann tatsächlich nur Chris Olave, eigentlich mit aus dem ähnlichen Grund. So, weil sich das ein bisschen, weil ich auch der Meinung bin, dass sich das bei den Saints ein bisschen mehr aufteilen wird. Und, das habe ich mit runtergeschrieben, unklar, was ist jetzt mit Spencer Rattler? Überzeugt er oder ist es nur Preseason-Gebrabbel? Und wie gut ist Derek Carr wieder hinter dieser Offensive Line?
Ist
deswegen habe ich den auch so bei kann man mal machen hingepackt, wobei er letztes Jahr ja natürlich überragend gewesen ist am Ende des Tages.
Gut, ich kann es jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Er ist bei mir in der ersten Kategorie, nimm ihn, weil ich bei kann man machen viel zu viele Leute habe. Da stehen bei mir 24 Namen, deswegen.
Er muss
in die erste Kategorie, weil ich habe ja eigentlich noch meinen, und das war der erste Name, den ich mir aufgeschrieben habe. Da werden einige wahrscheinlich ein bisschen negativer sein, aber Nico Collins von den Texans. Das ist mein absoluter Favorite Wide Receiver. Das fand ich so geil. Das hat natürlich letztes Jahr alles wunderbar funktioniert. Vielleicht bekommt er auch weniger Touches, logischerweise mit dem Stephon Dix, aber das wird der Nummer 1 Receiver sein für CJ Stroud. Der wird nicht mehr ganz so effizient daherkommen, aber selbst wenn die Target Share da bei ihm nach unten geht, der wird immer noch extrem effizient sein, extrem gut. Und das ist dein Nummer 1 Receiver. Und die Texans werden eine brutal geile Offense haben, auch dank Nico Collins.
Ja.
Ist dann aber für dich, um kurz vielleicht auf Running Back zurückzugehen, ein Joe Mixon. In welcher Kategorie wäre der dann für dich in dieser neu aussehenden Texans oder für euch in dieser neuen Offensive?
Ja, dann eher kann man mal machen, weil ich sag dir schon die Antwort. Bei Finger weg kommt bei mir Stephon Diggs.
Ja, okay.
Weil das wird für mich der Verlierer in dieser Offense sein. Und nochmal, das heißt es nicht, dass Stephon Diggs schlecht spielen wird. Ich hatte letztes Jahr in dieser Kategorie Finger weg Devonta Adams. Nicht, weil Adams ein schlechter Receiver ist. Das ist für mich immer noch ein Top-3-Receiver. Stimmt, aber halt in dieser Offense bei den Raiders letztes Jahr war es für mich jetzt nicht so überraschend. Ich meine, wer bei Netflix Receiver gesehen hat, so ganz happy war er nicht mit der Saison.
Gewagt.
Und deswegen, Stephon Diggs wird Probleme bereiten. Da bin ich mir fast sicher. Du hast einen Dalton Schultz noch als Tight End. Ich hätte gesagt, du hast einen Noah Brown noch. Ist jetzt nicht mehr mit dabei, hat mich echt überrascht. Ein Tank Dell, der halt in diesen zwei Receivers jetzt trotzdem nicht spielen wird, das ist dann erstmal Stephon Diggs. Aber ich glaube, das wird Ärger geben. Der wird nicht die Nummer 1 sein und das wird Stephon Diggs nicht akzeptieren können.
Julian, wie siehst du das? Gerade auch in Bezug auf Joe Mixon, vielleicht ein kurzer Ausschweif, weil die Texans-Offensive durchaus interessant ist, auch für die Fantasy-Leute. Viele sagen ja auch, Joe Mixon ist vielleicht auch für Fantasy gar nicht das beste Thema. Dann, wie siehst du das?
Ich glaube auch, er wird so eine mittelgute Saison spielen, habe ich im Gefühl. Ist jetzt auch keiner, den ich unter den ersten 5 bis 10 Running Backs draften würde. Ich glaube absolut auch an die Texans Offense, aber bei Joe Mixon bin ich leicht skeptisch.
Der wird okay sein, genau, aber der wird jetzt nicht Der wird ihn nicht ins Halbfinale allein tragen wie ein George Pickens. Der Stachel musste doch mal sein.
Sorry, irgendwie, was habt ihr was gesagt? Mein Internet war gerade irgendwie aus.
Und nochmal, nicht falsch verstehen, Stephon Diggs wird schon auf seine Receptions, seine Yards und auch auf seine Touchdowns kommen. Aber ich glaube, dass die Erwartung an so einen vermeintlichen Top-Receiver viel höher ist. Was hatten wir vorhin mit dem Namen? Wen haben wir da gesagt, wo es dasselbe war? Saquon Barkley, wo man so oder so drüber streiten kann. Stephon Diggs wird Probleme machen, bin ich mir fast sicher.
Ja, das hat er in der Preview auch schon erzählt. Könnt ihr euch nochmal anhören. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, Hotz, ne, sowas ja auch wie Waddle, Hill, Nacua und sowas. Das ist euch ja, glaube ich, allen klar, falls ihr noch Tipps braucht, was die großen Stars angeht. Da könnt ihr dann euch woanders aufhalten. Sollen wir zu den Finger weggehen? Stephon Diggs haben wir gerade schon gehört von Christoph. Julian, was ist dein Receiver oder auch deine Receiver, von wo du sagst, da lasse ich mal lieber die Pfoten weg?
Sind wir aber, kann man mal machen, schon durch?
Nee, das kommt danach, als nächstes, oder?
Ach so,
ja. Mach erstmal Finger weg. Wo wird's zu heiß? Recht. Wo brennst du dir die Finger?
Sehr witzig, weil der Name schon zweimal fiel. Einmal bei Flo und dann, weil Christoph ihn letztes Jahr genommen hat.
Ach so,
Ich nehme auch Davante Adams, weil ich nicht glaube, dass er die hohen Erwartungen, die noch immer in ihn gesteckt sind, erfüllen kann, alleine weil die Offense nicht wirklich funktional agieren wird. Es wird wieder kein überragendes Quarterback-Play geben. Gardner Minshew ist ja erstmal der Starter. Ja, er ist immer noch ein super Receiver, aber ich glaube, er legt auch keine Top-10-Receiver-Zahlen auf.
Ja, das tut dem Herzen weh. Bei den Packers war es so, nehme ich den als ersten Receiver, komm, den nehme ich gleich von Bord, dann habe ich ihn, weil es okay war. Ich bin da echt immer noch dabei, Davante Adams, es ist eine grauenvolle Geschichte, der gehört woanders hin. Stell dir den jetzt mal in dieser Packers-Offense noch vor mit diesen Jungen. Meine Güte.
Ja, aber glaubt ihr nicht? Also ich weiß auch, nochmal rückblickend, weil wir uns ja das alle vor Augen haben führen lassen von Netflix, von dieser Dokumentation. Da gab es auch Spiele, die wirklich übel waren und wo er lange auch auf einen ersten Pass oder Target gewartet hat. Aber er hat sie dann doch irgendwie bekommen. Glaubt ihr nicht, dass das mit Gardner Minshew und der etwas veränderten Offensive der Raiders, die jetzt so, im Fußball würde man sagen, endlich haben sie eine Sommervorbereitung zusammen, dass das besser wird mit Gardner Minshew, der die Bälle viel besser verteilt als die Quarterbacks, die Davante Adams vorher hatte bei den Raiders, und dass er immer noch der Go-To-Guy ist, weil ich habe ein paar Mock-Drafts gemacht, tatsächlich auch in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Ich bin in der 12er-Liga mit meinen Hachinger-Jungs damals von der Spielvereinigung noch, die ich übrigens gewonnen habe. Und da ist immer wieder Davante Adams aufgetaucht. Und ich habe genau deswegen nachgedacht. Und ich dachte, eigentlich ist es ein No-Brainer, den nicht, also dass man den nehmen muss, finde ich.
Also, wenn der bei mir in der 8. Runde noch verfügbar ist, dann nehme ich ihn auch.
Ja, komm. Also das ist Quatsch.
Nein, aber also ich sehe den auch bei... Wenn ich 10 Wide Receiver habe, werde ich, glaube ich, nicht Adams nehmen, weil ich... Minshew hat keinen Shane Steichen dieses Jahr. Ich glaube auch nicht, dass das mit Minshew so geil funktioniert.
Ja, und Minshew ist ja auch nicht unbedingt für seine Konstanz bekannt. Der hat seine absoluten Highlight-Plays auch irgendwo drin, aber dass er die Bälle jetzt so konstant immer perfekt auf Adams verteilen wird, habe ich Zweifel dran.
Und das ist dasselbe wie Diggs. Wenn du Adams nimmst, ist es sicherlich kein Fehler. Aber die Erwartung an so einen Mann, den du eigentlich als hoch draftest, ist halt eine andere, glaube ich. Auch was die Punktausbeute anbelangt, Touchdowns etc. Okay.
Naja. Na gut, okay. Not Wide Receiver, das sind jetzt, da habe ich mir extra welche aufgeschrieben, damit die man fett diskutieren kann mit euch beiden. Das ist perfekt. Zum einen Richtung Christoph Stadler, nur von der Fantasy-Nummer her, weil es da keinen, und das hat der Jordan Love auch selbst gesagt, es gibt keinen Nummer 1 Receiver, muss man die Finger weglassen von allen Green Bay Receivern für die Starting-Lineup. Ich hatte selber zwei und einen Tight End letzte Saison in den beiden Ligen, in denen ich spiele, die mir auch gut Punkte gebracht haben. Aber ich finde, für die neue Saison, mit all dem Wissen, was wir haben, diese junge Offense, die so gut verteilt ist, sticht halt keiner raus. Und die Frage ist, machen die alle wieder so um die 700 Yards oder fällt dann einer ab? Und die Frage ist, wer fällt ab? Und lasse ich dann nicht lieber die Finger weg, weil ob jetzt dann der Watson wieder verletzt ist oder der Wicks vielleicht dann plötzlich spielt oder doch nicht. Ach, ich bin da so ein bisschen rangegangen an die Kategorie, auch vorhin schon mit dem Thema, ich weiß noch gar nicht, wie viel Touches, wie viel wer irgendwie spielt. Und das habe ich bei den Packers in diesem Receiving Core unfassbar groß, dieses Gefühl. Obwohl ich die geil finde, keine Frage.
Ich kann es komplett nachvollziehen. Den Gedanken hatte ich nämlich auch kurz. Ich war am ehesten noch dabei, dass Watson der beste Receiver sein wird, aber ich kann komplett die Gedanken verstehen, dass du sagst, alle machen am Ende vielleicht 750 Yards und keiner sticht so wirklich hervor.
Das sind halt nicht die du als ersten, wenn du dein Team auffüllst, sind es nicht deine ersten Wide Receiver, die du pickst.
Genau.
Aber zum Beispiel, ich habe, um schon mal vorzugreifen, kann man mal machen, Romeo Doubs. Der hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Der war letztes Jahr schon der Touchdown-Leader der Packers. Der hatte die meisten Targets per Game, die meisten Endzone-Targets. Und ich sehe nicht, warum das weniger werden sollte. Also nochmal, das ist nicht der, wenn dein Board noch leer ist, bei Wide Receiver 1 dann einer von den Namen kommt. Aber ich glaube, so zum, boah, klingt jetzt böse, auffüllen, machst du da nicht so genau verkehrt.
Ja, genau, das ist es ja. Das hatte ich ja letztes Jahr auch. Ich hatte den Wicks mal zwischendurch, als dann Watson auch verletzt war. Ich hatte auch den Dubs zwischendurch. Und die haben mir beide dann auch was gebracht, weil ich sie tatsächlich mal aufgestellt habe auch.
Es ist ein
und
bisschen
wenn ich sie nicht Glück, aufgestellt habe, waren
wer
die Punkte
wann
nicht
die beste
schlecht.
Woche hat. Das wird halt ja. Das Wechselspielchen sein. Wenn du alle hast, und, genau. Hause rein.
Und deswegen schon wieder ein bisschen tricky im Sinne von, boah, ob man dann nicht erstmal mit anderen auffüllt, ne? Auch zum Thema Auffüllen. Aber für die Bank sind die halt überragend grundsätzlich. Also.
Ja, das ist kurios. Die passen in beide Kategorien teilweise, ne? Mhm.
Ja. Ja, es ist wirklich so, das, ja.
Das werden sie die nächsten 3 Jahre auch noch. Also das können wir so rausschneiden und nächstes Jahr dann wieder spielen. Und dann habe ich etwas, was diskutabel ist beim Thema Not. Weil, Christoph, du hast es vorhin so schön gesagt, bei den Giants mit Barkley wusste man immer, ja, die machen das und das. Jetzt haben wir die Situation, dass Sam Darnold an der Center steht bei den Minnesota Vikings.
Wenn du jetzt Jefferson sagst, dann flippe ich aus.
Nein. Pass auf, nicht, also das sind nicht die Finger weg. Aber ich will es nur diskutieren, bevor wir zu Kann man mal machen kommen. Weil Jefferson ist ein No-Brainer, den muss man nehmen. Aber ich frage mich, und genau deshalb frage ich mich, bevor wir zu dem Kann man mal machen kommen, wo wir ein bisschen mehr diskutieren wollen, deswegen dachte ich, ich nehme das auch mal, einfach damit wir über die Sachen reden, nicht immer nur die Kategorien durchgehen. Was macht man mit einem Justin Jefferson? Ist das einer, den man in den ersten 8 Picks, in deiner ersten Draftrunde von allen Spielern, nimmst du den oder nimmst du ihn nicht?
Ja.
Wenn wir jetzt mal gehen mit CMC, CeeDee Lamb, von mir ist Jamar Chase, der jetzt erst wieder trainiert hat, und so weiter und so fort.
Ja.
Ihr sagt beide
ich ja. Würde okay. Auch ja sagen.
Gut.
Ja.
Also mein Top-Receiver, das wird, glaube ich, CeeDee Lamb sein, weil der ist, glaube ich, der battelt sich, glaube ich, mit Tyreek Hill um die meisten Receiving Yards. Ich glaube, dass CeeDee Lamb mit auch mit ein bisschen Wut in die Saison reingeht, aber also bei Jefferson, ganz egal, selbst wenn wir drei da Quarterback wären, der Typ ist zu gut.
Ja, okay. Ja, gut. Schön. Dann sage ich aber nur meine Notes, die ich eigentlich hatte. Sorry, ich bin mal ausgeschweift, aber ich dachte, ein bisschen Diskussion.
Du hattest doch jetzt gerade die Notes. Das waren noch gar nicht die Notes, über die wir jetzt 10 Minuten gesprochen haben.
Nein, es waren Notes, aber eher zum Diskutieren. Meine Notes, für die ich mich entschieden habe, sind die Bucks-Receiver. Bei den Packers habe ich gesagt, die will ich eher nehmen, aber das wäre eine Frage an euch gewesen und Jefferson war einfach nur mal so ein Einwurf. Evans und Godwin, frage ich mich, wie lange noch auf diesem Niveau? Sind die nicht einfach irgendwann drüber? Brauche ich die wirklich? Mike Evans hat 10 Jahre in Folge immer 1200 Yards. Von mir aus alles gut. Können die das immer noch liefern? Auch da sind mir zu viele Fragezeichen in dieser Bucks-Offensive generell. Auch mit Hinblick auf Rashad White, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen ganz schnell und jetzt könnt ihr weitermachen.
Wir nehmen es zur Kenntnis. Sollen wir zu den Kann-man-mal-machen-Spielern gehen?
Ja, unbedingt. Wir sind
also schon ich habe so einen schon sorry. Gesagt, soll ich einfach mal, also Romeo Doubs hätte ich genannt. Für mich gehört Drake London in die Kategorie, weil ich noch nicht 100.000%ig davon überzeugt bin, wie gut er wirklich ist. Aber ich will noch so einen größeren Außenseiter dazu nehmen bei den Colts, Adonai Mitchell.
Habe ich mir noch
aufgeschrieben nach der Verletzung von Josh Downs. Der könnte unter Umständen Saisonstart verpassen, aber ist auf jeden Fall angeschlagen mit einer Knöchelverletzung. Wir haben ja auch schon lange diskutiert, Flo, ist Pittman Nummer 1 Receiver. Das Fass brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber alleine mit dem wird es eh nicht gehen. Du brauchst einen Mitchell, du brauchst einen Downs. Und ich glaube, Richardson ist dann hoffentlich fit. Ich glaube, dass Mitchell echt ein richtig geiles erstes Jahr spielen kann bei den Colts.
Mhm. Ja.
O-Line ist gut für Richardson. Also freue mich eher auf die Offense und Shane Steichen. Ich meine, was der als Minshew gemacht hat, was macht er dann aus Richardson?
Bei dem ist halt die Frage, wie viele Spiele macht er? Den hatte ich kurz auch bei Finger weg bei den Quarterbacks stehen, nicht weil er kein guter Quarterback ist.
Den kannst du in alle 3 Kategorien packen.
8 Spiele macht.
Eine Woche ist er die Kategorie, eine Woche die, eine Woche die.
Das stimmt wohl, ja. Stand bei mir, aber kann man mal machen mit drauf, tatsächlich, ja. Voll.
Ich würde mich am besten gleich mal anschließen, weil 2 habe ich auch. Ich habe da mehrere stehen. Drake London, glaube ich, nämlich auch, der macht mehr als 2 Touchdowns. Die hatte er letztes Jahr nur in dieser Offense.
Ja, das ist also eigentlich lächerlich.
Das geht, glaube ich, nach oben. Ja.
Ja,
zu
muss,
guter Receiver
muss.
Dafür. A.D. Mitchell steht hier genauso. Dann habe ich mal noch einen, der geht eher in Richtung Sleeper. Jordan Whittington von den Rams. 6. Runden-Pick. Allein schon, weil es die Rams sind. Die haben gute Erfahrung damit.
Tatsächlich, ja.
Das stimmt.
Eric Yaber, der Wide Receivers Coach, hat da irgendwie ein Händchen für und Whittington war gut in der Preseason, also mal schauen. Aber entschieden habe ich mich letztlich für Ladd McConkey von den Chargers, weil wer soll sonst die Bälle da fangen?
Ja?
Das ist die große Frage. Keenan Allen ist weg, Mike Williams ist weg, Quentin Johnston hat enttäuscht letztes Jahr als First-Round-Pick. Josh Palmer ist noch da, aber das ist dann auch das Einzige. Und also ich glaube, dass McConkey gleich mal eine, ich sag mal, 800-Yard-Saison auflegen kann.
Ja, plus eins habe ich bei mir auch auf dem Zettel. Ich habe genau zwei Namen aufgeschrieben, nämlich genau den und den anderen in einer richtig schwachen Offensive, aber der einzige Lichtblick. Und das ist dann irgendwie, kann man mal machen, wenn man ihn zum Auffüllen ganz gut gebrauchen kann. Und auch, weil Kendrick Bourne offenbar auf der Pup-List beginnen wird, am Anfang jetzt so nicht dabei ist, das ist Jalen Polk, der Rookie, bei den Patriots. Das ist immer schwierig, Offensivspieler im Fantasy zu haben aktuell, die diesen Patrioten auf dem Helm haben, aber den würde ich in die Kategorie, kann man mal machen, mit dazu nehmen, auf dem gleichen Niveau, wenn nicht vielleicht ein bisschen drunter als McConkey.
Ja, aber es sind schöne Picks auch für später halt, die sind noch spät eben auch da, weil so zum Beispiel ein Xavier Worthy habe ich auch lang überlegt mit Mahomes, das wird eine geile Connection, aber der ist natürlich auch, der geht höher weg.
Ja.
Ja, und zu Jalen Polk, ich habe ja am Wochenende das Preseason-Spiel der Patriots gegen die Commanders kommentiert und da war er einer der wenigen Lichtblicke, fand ich auch. Also der hat mir schon richtig gut gefallen. Ich glaube jetzt 800 Yards wird er vielleicht nicht hinkriegen, aber der wird eine ordentliche Saison.
Aber zwei schöne Picks, gefällt mir.
Christoph, du hattest bis jetzt zwei Namen genannt. Was sind denn deine anderen 24 in der Kategorie?
Ich habe sie dann irgendwann weggelöscht. Nee, ich will sie gar nicht nennen. Aber da war, da hatte ich echt so, da schaust du auch die Rookies an, blablabla, so ein Keon Coleman bei den Bills. Da bin ich einfach höher bei dieser Offense, weil es einfach Josh Allen als Quarterback ist. Jermaine Burton bei den Bengals. Ne? Ja, aber ich glaube, da gibt's echt so ein paar. Ich find's cool, dass er zwei so vermutlich dann späte Picks in jedem Draft genommen hat. Finde ich nochmal sehr gut, ja.
Ja, ich finde, das brauchst du auch immer total wichtig, so wirklich Receiver, die auch im Depth-Chart wirklich irgendwo weiter hinten sind, weil das obliegt der Fantasy auch, weil du die auch viel brauchst, auch für die Bank. Und deswegen finde ich das immer die spannendste Position für diese Kann-man-mal-machen-Kategorie. Das ist immer am Spaß.
Da hast halt auch ein breites Feld, ja.
Ja.
Sollen wir zu den Titans gehen? Weil da bin ich tatsächlich gespannt. Ich habe einen sehr kontroversen, so viel sage ich schon mal, und der tut mir selber im Herzen weh.
Ja, dann
ja, der ist in der, der, ist in der Finger weg Kategorie. Deswegen
so. Okay,
außer wir fangen diesmal mit der Finger weg Kategorie an.
Ja, da habe ich auch einen kontroversen. Lass uns doch mit Hot anfangen.
Okay.
Julian, wen hast du da? Hast du da auch jemanden von den Cardinals oder?
Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn von den Cardinals. Ich habe Trey McBride.
Nee, hier steht einer noch von den Falcons, den ich sonst auch noch da hätte, aber ich nehme eigentlich einen anderen, weil er mich eben auch zum Fantasy-Titel gebracht hat letzte Saison, Sam LaPorta. Und das ist für mich, ganz ehrlich, sage ich sogar die Eins. Ich würde ihn vor Kittel, vor Kelsey, vor wem auch immer draften, weil der war letztes Jahr schon extrem gut, 10 Touchdowns, mit Abstand die meisten aller Titans und ich glaube, der wird noch besser.
Ist ganz spannend. Ich habe auch bei vielen gelesen, ich meine, das ist ja in den USA ein Riesending, die bei Sam LaPorta sagen, Finger weg, weil halt die Produktion nicht mehr hinbekommen wird. Das verstehe ich tatsächlich auch, aber dafür finde ich ihn auch viel zu gut, um zu sagen, Finger weg. Nee. Ist bei Trey McBride, das ist meiner, ist ein ähnliches Spielchen. Der war ja zum Saisonende, als Murray dann da war, wirklich gut. Muss man sagen, das war eigentlich der Einzige, der noch einen Ball fangen konnte in dieser Mannschaft. Deswegen darf man es auch nicht überbewerten. Aber der hatte zum Beispiel auch nur 2 Touchdowns. Ich glaube, dass der in der Red Zone für Murray ein wichtiges Target noch wird, eben auch, weil du mit Harris ein bisschen, in Anführungszeichen, Ablenkung hast. Weniger Targets, weniger Receptions heißt ja gar nicht immer unbedingt, dass er dann auch schlechter sein muss in Fantasy. Deswegen bei Trey McBride habe ich auch viel gelesen, der war ein bisschen zu gut letztes Jahr, Finger weg. Nee, ich finde es trotzdem immer noch, ich würde den nehmen.
Ja.
Und LaPorta exakt dasselbe, auf noch höherem Level natürlich.
Absolut, habe ich genauso beide hier stehen, LaPorta und McBride. Ich habe noch Dalton Kincaid dazu, weil der liefern muss.
Wird auch besser sein als letztes Jahr.
Weil sie den brauchen, wird auch nochmal eine Stufe machen. Und ich habe tatsächlich, aber dann habe ich sie wieder wegradiert, auch wenn es mit Kugelschreiber gar nicht möglich ist, die Packers Tight Ends. Weil irgendwie finde ich, die haben die auch eine hohe Produktivität in dieser Auslegung der Offensive der Packers. Und dann dachte ich aber wieder, aber wer spielt denn dann wieder? Spielt dann wieder der Kraft, spielt dann wieder der Musgrave? Das habe ich vorhin gesagt, ich hatte einen von beiden.
Aber dann müssen wir doch auch eher dann in die Kann-man-mal-machen-Kategorie packen.
Ganz genau, oder? Deswegen habe ich sie da weggenommen, aber ich finde eigentlich hat man die bei Hot dabei. Und nochmal, die ganz Großen wie Kelsey oder so, die müssen wir hier nicht nennen.
Ja, das ist... Genau. Wobei ich kurz mal darüber nachgedacht, Kelsey sogar in die Finger-weg-Kategorie zu packen. Dann habe ich mir trotzdem seine Zahlen angeschaut und auch wenn es eine schlechtere Saison von ihm war, ist halt fantasy-technisch immer noch Gut, dann habe ich ihn auch wieder weggradiert, ja. Im Laptop.
Ja, ja, da kann man es zumindest machen, im Tintenkiller. Ja, soll man Kategorie Not machen, Titans?
Hast du einen Kontroversen, Julian? Ich frage mal so, oder ist es ein...
Ja, ich glaube.
Wo sind wir dabei? Jetzt bin ich gespannt. Wir haben nicht alle drei. Fang mal du an, komm.
Jetzt haben wir alle drei den gleichen, das wäre lustig.
Ist, finde ich, einer, der in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich oft als einer der ersten 3 Titans weggegangen ist. Ich gehe mit Mark Andrews.
Oh. Ja. Ja.
Ich glaube, ja, es geht ja so langsam bergab bei ihm. Vergangene Saison, klar, auch mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt. Du hast noch einen Isaiah Likely, der von hinten vielleicht auch drückt und mehr Spielpraxis bekommen könnte. Ich glaube, dass Andrews nicht mehr die Zahlen auflegen wird wie vor 3-4 Jahren.
Mhm. Ja. Ja. Ja, gehe ich mit. Und deswegen ist auch Isaiah Likely in der Kann man mal machen Kategorie übrigens.
Bei mir auch?
Genau aus dem Grund. Ja. Ja, Mark Andrews, schade. Verletzungen, ne? War immer so der Go-To-Guy, aber das ist er bei weitem schon nicht mehr. Wird interessant sein in dieser Ravens Offense. Christoph, kontrovers.
Ich nehme, das wird dich hart enttäuschen, David Njoku.
Das war so klar. Es war so klar, Freunde.
Es ist David Njoku, den ich jetzt, glaube ich, 3 Jahre in meinem Team hatte. Letztes Jahr habe ich ihn dann gekickt, weil ich keinen Platz mehr hatte, weil halt alles so schlecht war mit Watson. Als er dann abging, als Watson raus war. Ich sagte, es liegt nicht an Njoku, das ist für mich ein Top-Tight-End und auch ein Top-Fantasy-Tight-End, aber nicht mit Deshaun Watson.
Ja.
Der hatte zwar, ich habe mal die Zahl mal aufgeschrieben, mit Watson hat er 7 Targets gehabt für 47 Yards, 1 Touchdown. Dann ohne Watson, sprich meiste Zeit mit Flacco, waren es 8 Targets, also nur 1 Target mehr, ist jetzt nicht so heftiger Unterschied, aber fast 60 Yards für ein Tight End, 13 Yards, machen schon durchaus was aus. Und der hatte 5 Touchdowns dann mit Flacco. Ich glaube einfach, dass mit Deshaun Watson das nicht funktioniert. Njoku, ich werde ihn wahrscheinlich eh wieder picken, aber ich werde mich wieder ärgern, weil ich ihn top Tight End finde, aber halt nicht mit Deshaun Watson.
Ja, bin ich bei dir.
Letztes Jahr hatte ich noch in der ersten Kategorie. Ich erinnere mich, dass ich in der ersten Kategorie hatte. Nimm ihn.
Ist auch ein großes Talent, ist auch eigentlich eine richtig gute Waffe, wenn man sie gut einsetzt. Aber das ist genauso passiert und das gilt eigentlich auch für die Wide-Receiver-Kategorie für Amari Cooper, wo man auch drüber nachdenken könnte, dann eher Finger weg. Weil auch der hat bei Flacco überragende Spiele gemacht und bei Watson nicht, auch wenn er da mal verletzt war. Bin ich bei dir, weil wir einfach, das ist das, was ich sage, in dieser Fantasy-Folge geht es nicht immer darum, sondern es geht auch darum, wie viel Fragezeichen sind und wo fühle ich mich unwohl, weil am Ende ist es auch ein Bauchgefühl und wenn du über den Spieler nachdenkst und denkst, na gut, aber das Sean Watson, das und das und dann sagt man lieber, okay, dann lasse ich mal die Finger weg. Der kann immer noch für andere richtig gut sein, weil sie sich wohl damit fühlen, aber in dem Fall kann ich sogar verstehen, dass du...
Wow, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, ist so, weil es halt an Watson hängt, aber die hätten ja noch 3 andere Quarterbacks, die jetzt dann da spielen könnten, aber Quarterback Room und Cleveland.
Richtig gnadenlos zum zweiten Mal mit Herz.
Ja,
aber dann hast du einen anderen, oder? Oder hast du auch einen Njoku?
Nee, ich habe nicht einen Njoku. Ich habe Mark Andrews tatsächlich mit aufgeschrieben, aber den sehe ich nicht als kontrovers, sondern ich habe in Klammern, weil mir da ich das Gefühl habe, dass es jetzt, und das meine ich mit diesem Bauchgefühl, deswegen habe ich das schon so ein bisschen eingeleitet, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass da einfach zu viele Personen ihm Touches wegnehmen können, was stellenweise letztes Jahr schon so passiert ist. Dazu gibt's viel Unruhe erstmals zum ersten Mal von außen wegen einem Spieler, der vielleicht noch gehen könnte oder doch bleibt. Mein Pick ist in Klammern gesetzt, allerdings, weil mein Nummer 1 Pick war Mark Andrews, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, George Kittle.
Mhm.
Und ich meine mit Finger weg nicht, dass ich in den Draft gehe und sage, den will ich auf keinen Fall in meinem Team haben. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine, wenn ich meine Tight-End-Position fülle, nehme ich lieber 2, 3 andere. Und wenn er aber mir in die Finger fällt, dann ist es immer noch ein super Tight-End für Fantasy. Keine Frage. Aber ich habe mit Kittel, da habe ich echt lange drüber nachgedacht, weil ich bin ja auch so ein kleiner 49er-Sympathisant, so wirklich ganz klein, und habe echt lange, kann man das wirklich machen? Und ich habe irgendwie gedacht, der war letztes Jahr schon, hatte der Spiele dabei, wo der irgendwie überhaupt nicht aufgetaucht ist. Und ich glaube, dass das mehr werden wird. Unabhängig davon vielleicht auch, was mit Brandon Ayuk passiert. Wir haben Purcell noch mit dazu bekommen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Ich hatte ihn kurz auch mal gedanklich stehen. Ich habe ihn noch nicht wegradiert. Habe mich dann aber doch vom Gedanken verabschiedet, weil ich dann selber nicht überzeugt war. So ein bisschen kann ich es nachvollziehen, aber am Ende des Tages, glaube ich, wird er doch wieder liefern.
Ja.
Spannend. Andrews, Njoku und Kittel genannt. Nicht schlecht, das ist
krass. Das ist auch irgendwie eine viel ruhigere Stimmung, seitdem das passiert.
Ja, es ist schon Burner. Komm, dann gehen wir wieder nach oben, das kann man mal machen.
Ja,
Soll ich anfangen?
Mach.
Und
ja.
Eigentlich schaue ich ja gerne immer nach wirklich jungen Spielern. Also ich habe mir so Isaiah Likely überlegt. Cole Kmetz mit Caleb Williams kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich entscheide mich aber für Dallas Goedert bei den Eagles. Und da hört er schon raus, dass ich bei denen einfach echt, ich bin extrem positiv gestimmt nach dieser bescheidenen letzten Saison. Glaube ich, dass das alles wieder besser wird. Der hatte letztes Jahr, ich habe es mal aufgeschrieben, nicht ganz 600 Receiving Yards, 3 Touchdowns. Jetzt kommt aber Kellen Moore. Und der hatte, da habe ich extra nochmal nachgeschaut, 2021 bei Dallas, da springe ich ein bisschen zurück, weil wir ja immer noch bei den Eagles einen AJ Brown und Devonta Smith haben. Das ist schon völlig klar, die sind nicht weg. Jetzt ein Sean Dotson auch noch, wobei der Nummer 4 Receiver ist nach Goddard auch. Aber 2021 Kellen Moore bei den Cowboys, da gab es einen CeeDee Lamb, einen Amari Cooper und einen Dalton Schultz auf Tight End und der hatte damals als dritte Waffe über 800 Receiving Yards, wurde 78 Mal angeworfen, also hatte 78 Receptions, wurde natürlich öfter angeworfen und 8 Touchdowns. Und das kann ich mir bei Dallas Goedert auch vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass wir bei dem eine richtig geile Tight End-Saison für Fantasy bekommen.
Bei geil gehe ich, glaube ich, nicht mit, weil dafür kann ich mir nicht vorstellen, dass er genug Touches hat, weil da gibt es noch ein paar andere Kandidaten bei den Eagles.
Hast du mir gar nicht zugehört? Kellen Moore hat
bei den Cowboys ja. Aber ich widerspreche dir wie immer.
Ja.
Nein, es kann passieren, dass es natürlich, dass Brown und Smith alles wegfressen. Aber ich glaube, dass diese Offense variabler wird. Barkley haben wir auch noch mit dabei. Ich glaube, da müssen sich alle darauf einstellen, dass es weniger Touches dann einfach sind, aber vielleicht eben dann die richtigen Touches.
Ja. Und um das zu unterstreichen, übrigens auch, was du hast ja Cole Kmet noch genannt, ganz kurz, ne? Für dich als, finde ich übrigens, um das zu unterstreichen, würde ich aufgrund dieser Caleb Williams und Chicago Bears Offensive tatsächlich eben auch vor einem Kittel nehmen, um das nochmal zu unterstreichen. Das ist mir gleich in den Kopf geschossen, als du das gesagt hast, weil Kmet, ähnlich wie Kittel, viel Red Zone Targets bekommen wird, klar, aber ich glaube, Kmet eben auch viel vorher schon jetzt mit dieser neuen Offensive. Das nur mal am Rande. Aber
dafür ist das Receiver-Trio fast zu stark bei den Bears.
Ja, aber ich glaube, nicht so wie bei den 49ers. Ja. Case closed. Nein, Spaß. So ist gut. Wen hast du bei Kann man mal machen, außer Isaiah Likely? Da hatten wir ja schon kurz angerissen vorhin, Julian.
Ich gehe mit Kyle Pitts, weil ich finde es Wahnsinn, der geht schon in sein viertes NFL-Jahr. Der hatte ein gutes, das war das erste. Ja. Da hieß der Quarterback Matt Ryan. Was folgte, waren Mariota, Röder und Heinicke. Und die letzten beiden Jahre waren fast schon katastrophal für das, was er kann. Der hatte in Summe in den letzten beiden Jahren genauso viele Yards wie im ersten. Und der wird sein Bounceback-Jahr haben, glaube ich, jetzt mit Kirk Cousins. Also ich bin bei den Falcons, wie Christoph bei den Eagles, sehr, sehr hoch dieses Jahr.
Ich wollte nicht zu viele Falcons reinnehmen, aber Kyle Pitts schießt er eigentlich als erster in den Kopf, weil er endlich einen einfach normalen Quarterback hat. Das war ja vorher furchtbar. Das hatte die Frage, die da, glaube ich, gestellt in der Preview. Ich glaube, der hatte 3 Karriere-Touchdowns. Ja, war das irgendwie so eine Zahl?
Nee. Ja, genau. Jetzt sind wir bei 6.
Oder 6,
es war dann... Genau, es waren, glaube ich, 3, 2, 1, irgendwie sowas.
Oder genau, 3 im ersten Jahr und dann kam noch irgendwie sowas. Also lächerlich
für ihn. Komplett absurd. Ja. Für das, was er drauf hat, unglaublich. Ja.
Und ich finde gerade bei Tight Ends, gerade auch für Fantasy, ist es immer wichtig, welcher ist wirklich eine Red Zone-Waffe, ne? Weil das machen ja auch nicht alle Teams. Also dementsprechend ist das immer sehr interessant. Ja, finde ich einen guten Pick. Ich habe tatsächlich jemanden, den Christoph nicht gefallen wird, weil er von dem Team generell immer einen großen Bogen darum macht, um dieses Team. Aber es ist ein junger Typ, Brock Bowers, der Tight End bei den Las Vegas Raiders.
Ja, gut.
Den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und finde ich auch, habe ich noch aufgeschrieben, Conklin von den Jets. Einfach aufgrund der Genesung von Aaron Rodgers, finde ich, sind das Titans, die man als Backup safe auf jeden Fall mal in seinem Kader haben sollte und dann auch mal die ein oder andere Möglichkeit, je nachdem wie das Matchup ist, aufstellen sollte.
Ich finde, Flo Hauser hat sich gesteigert. Anfangs komplett wilde Takes, die jetzt machen alle komplett Sinn.
Ich überzeug dich vom Rest schon noch.
Es ist ähnlich bei der Defense. Ich würde es einfach gerne hören, was ihr da so habt. Das ist jetzt nicht so ausschlaggebend für Fantasy. Wen habt ihr so in der ersten Kategorie? Nimm ihn. Also bei mir sind es so Jets, Steelers wieder, wo ich glaube einfach, Cowboys, glaube ich, werden ein bisschen schlechter sein, weil halt dieser Takeaway-Hunter mit Dan Quinn nicht mehr da ist. Aber trotzdem, da machst du wahrscheinlich auch nicht so viel verkehrt.
Ja
also ein Team hast du schon genannt. Ich habe mich dann für die Steelers entschieden.
Okay.
Allein, wenn man die Namen nochmal durchgeht mit Cam Hayward, TJ Watt, Alex Highsmith, Fitzpatrick, Patrick Queen kommt von Baltimore. Das ist schon ein gutes Team.
Finde ich auch. Ich glaube, ihr habt die man nehmen sollte, auf jeden Fall genannt. Alles, was danach kommt mit diesem kann man mal machen oder sowas oder auch Finger weg, finde ich, ist bei der Defense immer ein bisschen schwierig.
Super.
Ich finde, das ist immer sehr stark situativ. weil je nach auch, wer ist der Gegner, heim, auswärts, finde ich auch, ist immer so ein Thema, was ich mittlerweile bei Fantasy mir angucke. Tatsächlich bin da völlig, völlig im Tunnel. Also bin ich der Meinung, das habe ich letztes Jahr auch viel gemacht, man sollte in der Lage sein, flexibel während der Saison zu reagieren, was die Defenses betrifft. Also man heiratet keine einzelne Defense. Das ist mal Fakt. Deswegen, auch wenn ich letztes Jahr lange die Browns Defense hatte, habe ich trotzdem mal geändert mit mal Commanders, die ich jetzt vielleicht nicht mehr so empfehlen würde. Stand jetzt. Ne? Aber also ich finde, da muss man schon immer ein bisschen hin und her shiften. Fände es aber spannend, euch zu fragen, was ihr fantasymäßig dann von der Ravens Defense, Christoph hat sie schon genannt, jetzt sagt mit dieser neuen Ausrichtung. Geht vielleicht wieder ein bisschen dahin, was wir letzte Woche in der AFC North besprochen hatten. Aber Julian, vielleicht deine Meinung zu der Ravens Defense?
Ich glaube nicht, dass die wahnsinnig viel schlechter sein wird als vergangene Saison. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe so 5, 6 hier stehen, die man nehmen sollte. Das sind, finde ich, die klassischen Kandidaten. 49ers gehören da auch noch dazu.
Die Bears kann man wahrscheinlich auch nehmen. Die haben nämlich schlagbare Gegner, auch wenn sie, glaube ich, besser waren, als sie rein auf dem Papier schon sind. Aber die haben schlagbare Gegner. Ich glaube, spannender ist es eigentlich, wen sollte man wirklich gar nicht nehmen? Und da hast du die Commanders schon gesagt, die sind, also die, glaube ich, muss die Finger weglassen. Ich weiß nicht, wer da überhaupt einen Pass Rush starten soll. Die Secondary ist Mist. Und auch die Bengals haben sich für mich da nicht verbessert, um jetzt eine Defense zu sein. Nochmal, das wird nicht entscheidend sein, ob du dann wirklich gewinnst oder nicht. Es macht aber halt schon einen Unterschied, ob du dann Jets wahrscheinlich hast oder Commanders.
Ja, es kann schon mal einen Unterschied machen, wenn du die Cowboys letztes Jahr hattest und mit ihren gefühlt 37 Picks, dann spielt das schon eine Rolle.
Ja, voll. Also was ich immer gucke, ist gerade für Fantasy, das ist das Wichtigste eigentlich, welche Defense hat eine richtig starke D-Line oder Edge-Rusher? Weil die bringen dir Punkte, wenn die Sacks machen. Zum Beispiel auch Miami hatte ja letztes Jahr einiges an Sacks, zum Beispiel Ravens, Browns und so, das war ja alles super, auch die Bills, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Und da versuche ich dann immer irgendwie drauf zu gehen. Und dann guckt man ja auch oft auf die Matchups und eigentlich können wir es recht schnell abhandeln, wen man nehmen muss. Jede Defense gegen die Patriots spielt nächstes Jahr.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort dann auch für den Part. Mehr brauchen wir da gar nicht machen.
Oder? Also mal so als Frage in den Raum. Also ich weiß nicht. Aber ansonsten,
Defense brauchen wir in den Kategorien ist auch, jetzt haben wir ein paar genannt, vielleicht ein paar, wo man eher vorsichtiger sein soll. Ich glaube, das passt dann schon auch mit Defense.
Eine würde ich gerne noch nennen und eure Meinung dazu hören. Ich hätte gerne eure Meinung zu den LA Rams, weil die habe ich mir als Finger weg aufgeschrieben. Warum?
Weil Donald weg ist.
Aaron Donald. Und ich glaube, darunter werden auch die Nebenleute wie Kobe Turner, der super war letztes Jahr, oder auch ein Byron Young leiden, weil Donald wurde so oft gedoubled, teilweise getrippelt. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt.
Ich bin schon auch dabei. Ich bin aber ehrlich gesagt gar nicht so negativ. Die werden schlechter sein. Aaron Donald, das haben wir auch in den Previews, da brauchen wir nicht reden. Das ist nicht zu ersetzen. Aber ich glaube, dass die sich da echt überraschend gut schon aufgestellt haben, um, weiß nicht, so eine Defense-Platz 20 dann zu sein. Keine Ahnung.
Das wäre ähnlich wie letzte Saison.
Genau, also, und da war es natürlich mit Donald noch, aber soll ich sagen mal 20 bis 23, wo du sagst, unsere Offense ist so gut, wir gewinnen unsere Spiele und verlieren sie nicht wegen der Defensive, wie ich es mir durchaus bei den Bengals vorstellen kann.
Ja, also ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht, weil wenn man ein Gast ist bei Endzone der DAZN NFL Talk, dann sollte man, glaube ich, die anderen Folgen natürlich auch sich anschauen oder anhören. Das wäre in Folge 2 Thema gewesen. Herr Engler hat schlecht vorbereitet. Könnt ihr euch nochmal angucken, Folge 2 dieser Saison. Nee, Spaß beiseite. Christoph hat es gerade schon beantwortet. Die gehen also ich finde, die werden es schwieriger haben als zum Beispiel die Ravens, wenn da jemand wegbricht. Auch das haben wir ja letzte Woche besprochen. Und vielleicht zum Ende dieser Kategorie, weil ich das gesagt habe, für Fantasy mit Pass Rush und so, kann man mal machen. Übrigens auch die Las Vegas Raiders, auch wenn die hinten raus
sind. Ja, absolut. Auch die Packers werden, glaube ich, besser sein mit Heffley, mit neuen, da werden mehr Sacks auch rauskommen. Also, aber ich glaube, Defense da verlieren wir uns jetzt im Tausendsten, das macht dann auch nicht so wahnsinnig
immer Sinn. Gegen die Patriots und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Na, sehr schön. Jetzt habt ihr die Tipps gehört von Julian, wie man eine Liga gewinnt. Ich nehme Njoku, Barkley, was ich alles gehört habe, da habe ich mir schon ein Team zusammengestellt und da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn wir uns das nächste Mal in Persona sehen, bei Woche 1 hoffentlich, Julian, bist auch mit dabei, dann können wir unsere Teams mal austauschen.
So machen wir es.
Meine Falcons gegen deine Eagles.
So nämlich. Ich kann leider kein Vogelgeräusch, sonst hätte ich jetzt ein Vogelgeräusch gemacht, aber ich glaube, jetzt lassen wir es gut sein. Julian, lieben Dank dir.
Nein, das machen wir nicht.
Hat wie immer Spaß gemacht, es sind schon einfach tolle Folgen einfach, weil man einfach rumspekulieren kann.
Danke euch, hat mir auch riesig Spaß gemacht.
Wir sehen uns in Woche 1 und vergesst mir nicht bei Fantasy und genau darum geht es hoffentlich auch in dieser Folge. Das soll Spaß machen, das soll auch kontrovers sein und vor allem eins, Trash-Talken. Fantasy ist Trash-Talk. Julian, du gewinnst nächstes Jahr nichts, aber schön, dass du trotzdem da warst. Hat Spaß gemacht.
Okay, jetzt war so gut unterwegs und das soll Spaß machen, da reißt er alles wieder ein. Naja, was soll's. Ja. So, das sind jetzt mal unsere Einschätzungen für diese Saison. Ob da irgendwas richtig ist, in einem Jahr können wir drüber sprechen, aber hat wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Fantasy, wer es spielt, wird es auch wissen. Es ist frustrierend, aber es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ja, es ist eine Hassliebe.
Es ist Hassliebe,
mehr kann man nicht dazu sagen. Aber die große, große Liebe, die geht in einer guten Woche los. Endlich wieder NFL-Pflichtspielzeit geht los mit den Chiefs gegen die Ravens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste
Woche. Da redet man dann nächste Woche sicherlich auch nochmal drüber. Folgt unserem Podcast, lasst wie gesagt Sternebewertungen da. Das hilft uns auch wirklich weiter. Es ist nicht so, weil es so viel Spaß macht, drüber zu sprechen, aber es hilft auch. Und gebt uns Feedback, wenn ihr was habt. Was habt ihr denn für Fantasy-Picks, für No-Gos, für welche, die unbedingt rein müssen? Immer gerne mal her damit. Vielleicht können wir sie auch irgendwie nochmal einbauen. Flo, danke dir.
Thomas. Und danke dann ebenfalls.
Nähern wir uns Woche 1.
Bis dahin.
Endzone. Der DAZN NFL.